Lass uns Platz nehmen. Wir wollen Gott loben und Gott preisen. Er ist der König aller Könige, Herr aller Herren. Heute wollen wir über das Herz mal Gedanken machen, und zwar das zerbrochene oder gebrochene Herz. Und es gibt so viele gebrochene Herzen, nicht nur, wenn so Mädels sich in was verlieben und dann der Liebhaber nicht mehr anbeißt oder und zwar, dass man dann die Liebe zerbrochen ist. Nein, das zerbrochene Herz, ich möchte die tiefe Dimension des zerbrochenen Herzens ansprechen. Bevor ich auf dieses Thema Herz eingehe, möchte ich noch für morgen einladen. Morgen habe ich ein ganz tolles Thema, Fortsetzung von dem, was ich heute erwähnen werde. Wahre Weisheit kommt von Gott. Wahre Weisheit, was ist wahre Weisheit? Was ist Weisheit überhaupt? Und dass die von Gott kommt. Und wie kommt sie von Gott? Wie erreichen wir? Wie ergreifen wir? Wie erfassen wir diese göttliche Weisheit? Und dann abschließend noch das Thema vom Sonntag früh um 10 Uhr. Erreiche geistlichen Tiefgang. Wie erreiche ich Weisheit und geistlichen Tiefgang? Nicht nur, dass ich an der Oberfläche schwimme, viele Christen sind nur oberflächlich. Halleluja, Lob und Dank. Und dann rennen sie wieder weiter, kommen zur Routine und vergessen, in die Tiefe zu gehen. Der Baum, der wirklich auch in der trockenen Zeit Frucht trägt, der hat Tiefgang. Der Baum, der am Wasser gepflanzt ist, Psalm 1, der hat seine Wurzel tief, nicht nur an der Oberfläche. Eine Palme in der Wüste, diese Dattelpalmen und etc., was die anderen Palmen, die haben bis zu 70 Meter tiefe Wurzeln. Und das ist ein Geheimnis, dass man sogar in der Wüste, in der trockenen Zeit, grünen kann, Früchte tragen darf und kann und dergleichen. So, ein zerbrochenes Herz. Ich weiß nicht, ob du schon ein zerbrochenes Herz mal gehabt hast, dass du über etwas geweint hast, so im Stillen geweint hast, Kummer gehabt hast. Irgendwie, dass du so unglücklich warst. Du hast alles getan, alles gegeben und doch nicht die Erfüllung deiner Wünsche bekommen. Aber letztendlich, es geht um Gott für mich heute Abend, das Gott ausgelieferte Herz. Mein Herz ist ein trotzig und verzagt Ding, so steht in der Bibel. Das Herz will immer genau das Gegenteil als das, was Gott will. Und deshalb diese Kapitulation vor Gott, dass ich mein Herz Gott schenke. Die Lebensübergabe ist so eine Dimension. Das ist nicht nur eine Eintagssache, sondern die Lebensübergabe an Jesus Christus ist eine Sache fürs ganze Leben. Und ich muss jeden Tag, so wie ich zu meiner Frau sagen muss, ich liebe dich, reicht nicht aus einmal am Standesamt oder irgendwann mal einmal, wenn man sich verliebt ist, ich liebe dich. Ich muss eigentlich jeden Tag immer neu mich aufraffen und sagen, du, ich liebe dich. Und ich will auch hören, dass ich geliebt werde. So, die Liebe ist also eine Zweibahnstraße. Gott ausgeliefertes Herz. Wahrer Zerbruch vor Gott. Was ist das? Es ist nicht nur Scheitern, dass ich jetzt, oh, ich kann nicht mehr. Wahrer Zerbruch vor Gott ist viel mehr, ist, dass ich Gott mich ausliefere. Hier bin ich, Herr. Hier bin ich, so wie ich bin. Ich kann nichts verändern an der Sache. Ein zerbrochenes Herz, ein ausgeliefertes Herz, ein total Gott hingegebenes Herz, ist, dass ich mich total für Gott einsetze. Aus Liebe für ihn mache ich alles. Da ist kein Weg zu weit. Da ist nichts zu schwer. Also ein totaler Einsatz. So wie der Herr Jesus. Ein zerbrochenes Herz. Er hatte im Garten Gethsemane ein gebrochenes Herz. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist dieser Herzenszerbruch. Nicht was ich will, nicht was mir gefällt, nicht was mir dient, sondern was willst du für den anderen da sein? Das ist dieses zerbrochene Herz. Man schmeißt das Gefäß hin und sagt, das Öl soll jetzt fließen, so wie die Maria Magdalena in Bethanien. Sie zerbrach ihre Ölflasche und hat Jesu Füße gesalbt. Das ist ein Zerbruch. Das kannst du nicht mehr reparieren, das nimmst du auch nicht mehr zurück. Das ist zerbrochen. So, nur nebenbei ein paar Kleinigkeiten zuerst. Das zerbrochene Herz, das Gott ausgelieferte Herz, ist ein Geheimnis des geistlichen Lebens. Sich aufgeben. Nicht mehr ich, sondern du. Nicht mehr mein Wille, dein Wille. Nicht mehr mein Reich, dein Reich. Nicht mehr mein Name, sondern jetzt geht es um deinen Namen, Jesus. So, aufgehen und dort in Gott voll aufgehen. Einfach nicht mehr ich liebe mein Leben nicht, ich gebe mein Leben hin, so wie Jesus sein Leben hingegeben hat. Das ist Zerbruch. Und das kann man nicht machen. Du kannst auch nicht beten, Herr, zerbreche mich. Wenn du das machst, dann erlebst du Schreckensstunden. Erlebst du, Herr, zerbrich mich. Verstehst du? Dann, das hört der Teufel mit. Und dann kommt er mit den Folterknechten. Und die zerbrechen dich dann. Nein, der Herr weiß, wie er dich schön behandeln kann. Er ist der Töpfer, wie es in der Ton. Zerbruch ist eigentlich die Selbstaufgabe des alten Menschen. Nicht mehr ich, jetzt du. Nicht mehr der alte Adam, die alte Eva, sondern jetzt der neue Mensch in Christus. Zerbruch ist eine ganz bewusste Selbstaufgabe. Um Jesu Willen. Um das Reich Gottes. Um der Sache wegen. Für einen anderen Menschen da zu sein. Das wäre im Natürlichen, aber im Geistlichen für Gott da zu sein. Nur noch für Gott. Alles andere wird weggegeben, so wie der Herr Jesus bei den reichen Jünglingen es gefordert hat, verkauf alles, was du hast, gib's den Armen und dann komm und folge mir nach. Zerbruch klingt zwar sehr hart, aber ist eines der größten Akte der Liebe. Ein Akt der Liebe. Aus Liebe mache ich alles für ihn. Aus Liebe zu ihm. Zerbruch ist aus Liebe zu verzichten. Viele Menschen möchten Jesus nachfolgen, aber die möchten für Jesus nicht verzichten. Auf viele Dinge, die Gott nicht gefallen. In der Bibel heißt es, wer Weltfreund sein will, der wird Gottes Feind sein. Also, ich verzichte auf die Weltfreundschaft. Sitze nicht da, wo die Spötter sitzen. Psalm 1. So, ich verzichte, dass ich nicht überall auf jeder Party, auf jede Fete und überall bin, sondern ich suche mir aus und frage mich, kann ich mich hier aufhalten? Fühle ich mich wohl? Kann ich mich hier entwickeln und gedeihen? Zerbruch ist Verzicht aus Liebe. Ich verzichte aus Liebe zu ihm. So wie man in der Ehe, wenn zwei Leute sich einander versprechen, die verzichten auf alles Fremdgehen, fremde Freundschaften, fremde Beziehungen und so weiter, da ist nur ein Partner da. Und da fixiert man sich auf diesen einen Partner. Weißt du, aus Liebe, was man dann aus Liebe nicht alles so macht. Ich denke nur die ganzen griechischen Sagen, was diese Helden gemacht haben, nur aus Liebe, da pflückt man die weiße Blume irgendwo hinter den sieben Bergen und bringt man, selbst wenn es Lebensgefahr ist, wenn man Opfer bringen muss, aus Liebe. Moses verzichtete aus Liebe auf den Thron Pharaos. Aus Liebe. Weil er lieber mit dem Volk Gottes Schmach halten wollte und wollte die ewige Belohnung haben aus dem zeitlichen Genuss. Aus Liebe verzichtete er auf alle Herrlichkeiten, dass die Leute ihm die Füße küssen. Nun, jetzt muss er Schafe weiden. Er verzichtet. Dass man ihm dient. Verzicht. Das ist Zerbruch. Eigentlich, ich gebe mich auf und ich trage lieber Schmach und Schande, werde verachtet und so weiter. Das hatte alles der Moses nicht nötig gehabt. Und er hat trotzdem getan aus Liebe zu Gott. Als er entdeckt hat, ich bin ja auch ein Israelit. Ich bin auch einer vom Volk Gottes. Und aus Liebe halte ich mich zum Volk Gottes und nicht zu den Ägyptern. Zerbruch ist sein Kreuz. Also nicht das Kreuz Jesu, sondern sein Kreuz auf sich zu nehmen. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein, also jeder sein eigenes Kreuz auf sich und folge mir nach. Was heißt Kreuz? Ist sterben, ist sich aufgeben. Weißt du, nicht mit dem Schicksal hadern, sondern sein Schicksal auf sich nehmen und sagen, jawohl, das ist mir bestimmt, das hat Gott so geplant, das ist mir so zugefügt worden. Ich nehme die Situation, ergreife die Situation und mache aus dieser Situation das Optimale. Zerbruch. Und ich sage jetzt ein paar konkrete Wahrheiten, was mir groß geworden ist. Ich weiß, was Zerbruch ist. Es ist eine ganz harte Nuss, die man knacken muss. Das ist nicht so spazieren gehen, verstehst du? Und Halleluja, das ist knochenharte Arbeit, das geht an die Substanz. Zerbruch ist, die Fehler, die Schwächen aus Liebe hinzunehmen, die Schwächen anderer Menschen, seine eigenen Schwächen oder seine eigenen Fehler, so wie eine Mutter sich für ein Kind aufopfert, das ist Zerbruch und das ist Verzicht. Aus Liebe zum Kind, da hungert die lieber, da schläft sie nicht, aus Liebe zum Kind. Das ist Verzicht, sich aufzuopfern. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der opfere sich auf. Oder wie die Magdalena, zerbrach ihr Gefäß und hat an Jesus ein gutes Werk getan. Sie hat sich verausgabt. Was sie hatte, das hat sie alles gegeben. Sie hat nichts zurückbehalten. Das ist Zerbruch. Zerbruch ist Selbstaufgabe. Die Jünger haben den Beruf aufgegeben, um Jesu willen. Als der reiche Jüngling kommt und dann sich die Leute da unterhalten, dann sagt er, und wir haben, Herr, alles für dich aufgegeben. Was wird uns dafür? Verstehst du? Wir geben hier unser Beruf, unsere Familie, das haben die Jünger alle aufgegeben. Ich muss vorstellen, kein Wunder, dass die Schwiegermutter von Petrus krank geworden ist und Fieber gekriegt hat. Verstehst du? Weil der Petrus sich nicht mehr um ihre Tochter sich gekümmert hat und vielmehr mit Jesus beschäftigt war. Ich kann mir vorstellen, manche werden krank und ärgerlich und grimmig und bitter. Ja, da kümmert sich nur noch um den Herrn Jesus. Nur noch um die Sache Gottes. Die ganze Zeit ist er mit Gott beschäftigt, dieser Petrus. Verstehst? Kein Wunder, dass der Kopf Schmerzen kriegt. Mit ständigem Nachdenken. Die Selbstaufgabe, das war die Jünger. Sie haben jeden Komfort aufgegeben. Und Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester. Herr, wo bist du zur Herberge? Der sagt, ich bin ein Wanderprediger. Wollt ihr mit mir mitgehen und nicht wissen, wie morgen weitergeht? Und das ist ein Geheimnis eigentlich der Nachfolge Jesus. Du weißt nicht, wie morgen weitergeht, wenn du Jesus nachfolgst. Du verzichtest auf Planung. In der Welt, da planst du 1 und 1 ist 2, mit 65 gehst du in die Rente. Oder mit 63 heute zu Tage. Aber bei Jesus kannst du gar nichts planen. Da weißt du gar nicht, wie geht's überhaupt weiter. Wie leben wir den nächsten Tag? Der Herr Jesus sagt, sorg nicht, jeder Tag hat seine eigene Plage. Jetzt musst du im Glauben leben. Sie haben die Heimat aufgegeben. Du musst vorstellen, als der Herr Jesus dann sie aussandte, geht hin in alle Welt. Da gingen die Apostel, sie haben die Welt verteilt und jeder ging in eine andere Richtung. Der eine ging da nach Italien, der andere ging da nach Mesopotamien, der andere ging da nach Indien, der Thomas, der andere ging nach Ägypten, der andere ging nach Äthiopien, jeder ging in eine andere Richtung. Sie haben die Heimat verlassen aus Liebe zu Jesus. Geschwister, wenn wir wirklich uns unser Leben Jesus übergeben, die Lebensübergabe, was ist die Lebensübergabe? Nicht nur die Hand strecken, ich will Jesus nachfolgen, sondern das bringt Opfer. Es kann sein, dass Gott dich beruft jetzt. Wir brauchen da in Afrika irgendwo Missionare. Oder als die Herrenbrüder Gemeinde, die waren die ersten, die Missionare aussandten, dann hat der Graf Zinzendorf, dem ist eingefallen, ja, wir gehen dorthin, wo kein Mensch sonst hingeht. Wir gehen zu den Eskimos. Und da sind die meisten erfroren, als sie dort ankamen. Verstehst du, bist du bereit, um Jesu Willen Opfer zu tragen? Das ist Zerbruch. Ja, weißt du, mit dem Mund kann jeder lieben. Und ich habe ja die Tage gesagt, worauf es ankommt. Die Liebe wird sichtbar, indem man was tut. An den Taten wird man gemessen. Andere haben die Sicherheit aufgegeben, um Jesu Willen. Das ist Zerbruch. Wie geht's mit mir weiter? Wovon lebe ich? Verkaufe alles, was du hast? Gib's den Armen? Du hast gar nichts, nicht einmal irgendwelche Reserven. Verkaufe alles und dann folge mir nach. Viele Leute lassen sich irgendwo noch eine Hintertür übrig. Wenn das nicht klappt, klappt's da noch was. Aber auch die Hintertüren, das ist Zerbruch, auch wenn es kein Zurück mehr gibt. Als Hadrian Großbritannien erobern wollte, und er ist bis nach Schottland gekommen, dieser Hadrianswall, ich bin mal abgelaufen, diesen Hadrianswall, nur so aus Spaß, und der hat einfach Britannien erobert, und das Geheimnis, dass er Britannien erobert hat, als sie rübersetzten nach Britannien, hat er alle Schiffe angezündet. Es gibt kein Zurück mehr. Das ist Zerbruch. Es gibt kein Zurück mehr, kein Rückzug, keine Hintertür. Nur so kann man die Welt für Gott gewinnen, das Leben für Gott gewinnen, was auch immer ist. Es ist keine leichte Sache. Verkaufe alles, was du hast. Komm und folge mir nach. Das ist ein zerbrochenes Herz. Nicht nur geknickt. Nicht nur, dass man keine Freude mehr hat. Zerbruch ist, ich gebe aus Liebe für Jesus alles hin. Meine Jugend, meine Kindheit, mein Alter, meine Liebe, meine Freude, meine Hobbys. Das ist Hingabe. Hingabe ist meine Arbeit. Weißt du, du gibst alles her. Mein Fischergeschäft, wie jetzt Petrus und die Brüder. Oder das verlangt Gott von allen Menschen. Nicht nur von den Petrus damals, den Jüngern, sondern schon ganz früh beim Abraham. Abraham, zieh aus Ur in Chaldea. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen. Aber ich verlange von dir was. Du musst hier aus Ur in Chaldea, da aus Babylon ausziehen. Zieh aus. Und es ging beim Abraham nicht sofort. Er hat 17 Jahre gebraucht, bis er nach Haran kam. Oder blieb in Haran, bis es dann weiterging. Und dann durchzog er mal das Land von oben nach unten, das Land Kanaan. Weißt du, es ging in kleinen Schritten und Zerbruch, wenn du ehrlich bist vor Gott, und ich möchte hier seelsorglich auch sprechen, es geht in kleinen Schritten. Da ein bisschen was, dort ein bisschen was, da ein wenig was. Da gehst bis nach Haran und dann gehst bis nach Beersheba unten, gehst da unten und dann gehst mal nach Ägypten, ist wieder eine Hungersnot. Verstehst du? Und Gott führt da so hin und her, so zickzack. Das ist Zerbruch. Zerbruch ist ein ständiges Sterben, ständiges Abnehmen. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen, hat Johannes der Täufer gesagt. Zerbruch ist keine körperliche, sondern eine ganz seelische Sache. Das hat mit meinen Emotionen zu tun. Ich distanziere mich, ich trenne mich, ich ziehe aus, ich wandere aus und ich weiß, was Auswandern ist. Ist etwas Schreckliches. Wir sind aus Litauen ausgewandert nach Deutschland, in BRD hier, in Bundesrepublik. Man hat alles verkauft und dann hat man gesehen, wie immer deine Sachen aus dem Haus getragen werden. Andere Leute bedienen sich, andere Leute ziehen in dein Haus ein und du gehst raus und die winken noch, verstehst du? Aber da laufen Tränen. Du wirst die Leute nie mehr wiedersehen. Ausziehen, das ist Zerbruch. Siehst die Leute nie mehr wieder? Und dann kommst du hin nach Jahren, ich bin nach Jahren wieder mal dort hingefahren, hab angeguckt mit meinen Kindern, wo wir mal gewohnt haben. Weißt du, ja, die haben nach dem Westen gemacht, haben sie gesagt, verstehst du? Die sind ausgewandert nach dem Westen. Aber dann habe ich gesagt, nein, hier hat niemand gewohnt. Wir wohnen schon hier so und so viele Jahre. Ich habe gesagt, doch, ich weiß, der Ofen, wie der Ofen gebaut ist, welche und da oben war noch eine Windmühle. Wir haben Strom noch erzeugt selber, also Windmühle. Ich sagte, ja, das haben sie mir runtergemacht. Also diese Windmühle, die konnten damit nichts anfangen. Wir hatten Strom gehabt. Da hat man wenigstens so ein Laterne, so ein kleines Lichtchen gehabt. Verstehst du? Erst dann, ja. Und dann kommst du zurück, da wohnen andere Leute in deinem Haus. Das ist Auswandern, das ist Abgeben, das ist Zurücklassen, sich lösen. Wenn du dich hier nicht löst, wirst du auch im Himmel nicht gelöst sein. Deshalb, unser Leben ist ein permanentes Sich-Lösen. Das ist Zerbruch. Das weggeben. Ich denke, du hast Silvia bei mir geputzt hat und gearbeitet hat, hat er gesagt, weißt du, da musst du alles raus, jetzt musst du alles ganz umstellen. Da musst du, ihr braucht nicht mehr so viel Geschirr. Wir hätten ganze Sippen versorgen können. Das weg und das weg. Das schöne Porzellan haben wir sogar hier in der Gemeinde ausgeteilt. Verstehst? Weggeben. Das ist Zerbruch. Da saß ich da und habe gesagt, nein, das kann ich jetzt nicht heute. Da frage ich noch meine Kinder. Aber die Kinder wollen das nicht. Und das ist das Schlimme. Die sagen, nein, Papa, das kannst du wegschmeißen. Aber das ist wieder zu schade, wegzuschmeißen. Und das ist sich lösen. Sich lösen ist eigentlich, weißt du, weggeben, wegschmeißen. Verkaufe alles, was du hast, gibst den Armen und dann wirst du erst einen Schatz im Himmel haben. Jetzt klappt's bei mir ganz einfach. Jetzt habe ich das Geschäft für das und reicht schon, da kann schon eine ganze Sippe kommen. Meine ganzen Geschwister oder meine Familie. Aber ich brauche nicht so viel. Eigentlich, wenn du dein Leben ehrlich anschaust, wir haben viel zu viel, als was wir brauchen. Wir sollten lernen, uns zu lösen. Denn da haben wir weniger Arbeit, müssen wir weniger abstauben, weniger putzen. Ja, nur nebenbei. Aber das ist eine seelische Sache. Das habe ich in Italien gekauft. Das habe ich aus Russland mitgebracht. Verstehst du? Überall hängt eine Erinnerung. Es ist eine innere Angelegenheit. Weißt du, wenn Gott die Kontrolle über dein Leben übernimmt, wenn Gott anfängt, dein Leben zu steuern, weißt du, da musst du dich einfach schwimmen und dich Gott überlassen und sagen, Herr, wenn du willst, mach mal, räume alles aus. Und dann, weißt du, da kommen da ganz neue Situationen, ganz neue Aufgaben und jetzt muss man ganz neu sich einrichten, denn jetzt ist ein Pflegefall zu Hause, verstehst du? Und jetzt muss man alles hier ganz neu umdenken, umstrukturieren. Nicht mehr so, man hat alles in einem Topf und das funktioniert, jetzt muss man alles extra machen. Ich sage das nur, weißt du, sich ausliefern, was das alles bedeutet, ausziehen, was das bedeutet. Und im Schwabenland, ich weiß nicht, ob es hier in Berlin so ist, im Schwabenland sagt, wenn man dreimal umgezogen ist, ist man wie einmal abgebrannt. Verstehst du? Denn da geht mal was kaputt, dann lässt man was los, dann nimmt man das nicht in der neuen Wohnung. Und genauso, unser Glaube ist ein ständiges Umziehen. Wir ziehen von gestern ans Heute und von heute ins Morgen. So, das ist dieses ständige sich verändern. Wir hören auf, wenn wir uns Gott überlassen, wir hören auf, eigene Wege zu gehen, eigene Wünsche zu lieben. Ich trenne mich von meinen Wünschen. Jetzt habe ich andere Wünsche, andere Ziele, andere Aufgaben, andere Verpflichtungen. Und jetzt denke ich nicht mehr, wenn ich mich jetzt ihm übergebe, denke ich nicht mehr an mich, sondern ich muss an ihn denken. Jesus, dein Wille geschehe. Vater, dein Wille geschehe. So, Zerbruch ist, sich von Gott bestimmen lassen. Fremdbestimmung eigentlich auf Deutsch gesagt. Er bestimmt. Ich muss immer was fragen. Herr, dein Wille soll geschehen, dein Reich soll kommen. Wir müssen immer wieder fragen, Heiliger Geist, willst du das? Muss man im Wort Gottes studieren, willst du das, Herr? Ein zerbrochener Mensch setzt sich nicht mehr durch, seinen Kopf. Weißt du, wir sind alle Stuhlköpfe, uns fehlen nur noch die Hörner, wenn wir ganz ehrlich sind. Weißt du, wir können mit dem Kopf durch die Wand manchmal gehen und selbst verwirklichen. Weißt du, wenn du dein Leben Gott übergeben hast und zerbrochen bist, dann willst du dich nicht mehr durchsetzen. Dann lässt du Gott dich durchsetzen in deinem Leben. Mach du das, Herr. Behaupte du dich in meinem Leben. Zerbruch ist ein Zeichen der geistlichen Reife. Und wer noch nicht zerbrochen ist, der ist nicht reif. Nicht reif für den Himmel. Nicht reif für das Reich Gottes. Jesus sagt zu Petrus, wenn du dich mal einst bekehrst, war der Mann nicht bekehrt. Er macht Zeichen und Wunder, heilt Kranke, vertreibt Teufel. Und Jesus sagt zu ihm, wenn du dich mal bekehrst, dann stärke meine Brüder. Dann mach was, wenn du dich mal bekehrst. Zerbruch ist also inneres Reifen und Petrus ist zerbrochen, Leute. Und weißt du wo? Als er bitterlich geweint hat. Als er bitterlich geweint hat, oh, ich habe meinen Heiland verleugnet. Meinen lieben Heiland, meinen Jesus, für den ich alles getan und alles gegeben habe, den habe ich verleugnet. Das war sein Zerbruch. Er weinte bitterlich. Das war seine Reifeprüfung. Und die hat er nicht bestanden, ist durchgefallen. Weißt du, er dachte, Jesus, wenn dich alle verlassen, aber ich nicht. Und du siehst, sein Ich war so dominierend, so stark. Ich nicht. Ich werde bei dir bleiben, Herr Jesus, bis zum Lebensende. Und wenn ich sterben müsste. Und dann steckt es sozusagen Taschenmesser noch hinten irgendwo in die Tasche. Aber aus diesem Taschenmesser wird nichts Gescheites. Da macht er nur Unfug und Unheil. Er hat es versucht, aber er ist gescheitert. Und das ist Zerbruch. Du versuchst in eigener Kraft was zu machen. Ich werde Jesus bekennen. Und dann stehst jemand gegenüber und dein Herz flattert. Verstehst du, dann, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Zerbruch. Weißt du, wir sind manchmal gar nicht so reif für den Zerbruch, damit Gott an uns was macht, mit uns was geschieht. Und jeder Christ, jeder, der in den Himmel kommen will, jeden, den Gott gebrauchen will, der muss den Preis bezahlen, diesen Test bestehen. Ein wahrer, reifer Christ will sich nicht mehr verwirklichen oder sich verteidigen, sondern er lässt Gott machen die Sache. Jesus, mach du das. Herr, mach du das. Ein anderer wird dich gürten, Petrus, wenn du mal alt bist. Ein anderer. Du kannst das nicht mehr. Wie kommt man zu diesem Gott ausgelieferten, Gott geweihten Herzen, diesem gebrochenen Herzen, was wir sprechen, Herr, zerbrich mich. Es geht nicht schneller, als du denkst. Weißt du, das hat seine Zeit, das dauert seine Zeit, vergehen oft Jahre, Jahrzehnte. Bei Mose sind 40 Jahre vergangen. Weißt du, und manchmal passiert was Plötzliches. Plötzlich brennt der Busch und da ist er nicht mehr so rennend und so fleißig hinterher. Oft kommt der Zerbruch ungewollt, ungeplant, unvorbereitet. Plötzlich greift Gott und macht einen Strich bis hierher. Petrus, weißt du, Petrus war so sicher, ich werde den Herrn nicht verleugnen. Und dann kommt so ein kleines Mädel und sagt, Petrus, du warst doch auch mit ihm. Verstehst? Du wirst plötzlich von irgendjemandem doofen angesprochen, angegangen, angemacht. Du warst doch auch mit ihm. Es war nichts Böses. Aber so passiert der Zerbruch. Nein! Und dann merkst du, oh, ich verteidige mich schon wieder. Und dann kommt, aber und die lässt nicht locker. Verstehst du, die lässt nicht mehr locker. Du warst doch mit ihm. Und dann kommt eine andere, deine Sprache verrät dich. Du bist ein Galiläer. Du siehst, also plötzlich, wie Wespen fallen über dich her. Und das ist Zerbruch. Und dann sagt er, jetzt reicht's mir. Und dann sagt der Gockel noch Kikiriki. Verstehst du, da reicht alles. Verstehst du, alles fügt sich da in dieses Puzzlespiel hinein. Und ja, und so ist es. Oder auch bei Moses. Auch dieser Zerbruch, der wollte nicht, der wollte irgendwie vielleicht politisch von außen her das Ding verändern. Nein, Gott wollte zuerst ihn verändern, bevor er von außen was verändert. Dann erschlägt er einen da, weil der Ägypter da den Juden geschlagen hat. Er schlägt ihn, nimmt ihn den Gurgel, der hat Kraft gehabt und er drückt ihn. Und dann verscharrt er im Sand, kein Mensch hat es gesehen, glaubt er wenigstens. Und doch, dann prügelt schon wieder einer den Juden und dann sagt er, hör auf, ich zeig dir, ich bin ja Pharao und gehorche, lass ab, Was bildest du dir ein? Willst du mich auch so erwürgen, wie du gestern den einen erwürgt hast? Weil ich jetzt plötzlich wusste, die wissen alles. Die haben beobachtet, es hat sich rumgesprochen. Und so wird reingezogen in eine Sache. Zerbruch ist, dass du in eine Sache reingezogen wirst, wo du gar nicht hineingehen willst. Du bist gar nicht vorbereitet auf so ein Spektakel. Zerbruch geschieht, vor allem wenn du nichts machst und nichts machen möchtest. Du möchtest nur deine Ruhe haben. Und da beginnt der Herr an dir zu rütteln und zu schütteln. Es geschieht nicht durch Vergewaltigung, sondern dann merkst du plötzlich, oh, hier wird's brenzlig. Jetzt muss ich abhauen. Und Moses haut ab, noch bevor Pharao ihn verfolgt, bevor da so ein Skandal auf dem Hof wird, haut er ab. Petrus fängt an zu flennen, geht raus und weint bitterlich. Verstehst? Versucht jetzt das zu verarbeiten, das Seelische. Er stimmt plötzlich mit dem Willen Gottes überein, als er den Gockel hört, meint, der Heiland hat das alles gesagt und ich habe nicht begriffen. Gott arbeitet am Zerbruch, wenn wir erst einverstanden sind. Ja, Herr, dein Wille geschehe. Er zeigt uns, lässt zu, es geschieht, du kannst Ja und Nein sagen, aber wenn du Ja sagst zu dem Willen Gottes, zu seinen Wegen, die sind manchmal sehr hart, sehr gnadenlos, unbarmherzig. Herr, mach weiter, wenn es dir gefällt, mach weiter. Das ist Zerbruch. Dass wir trotzdem weiter arbeiten, weiter Jesus lieben, aber wir können das nicht verheimlichen, wir können das nicht wegschaffen aus der Welt. Es ist ein Fakt. Der Teufel will uns zerbrechen. Wenn der uns zerbrechen will, dann fragt er uns gar nicht groß, sondern stürmt in unser Leben, bricht in unser Leben hinein und will, dass wir scheitern, springt vom Dach runter. Verstehst du? Das ist, was der Teufel möchte. Er möchte, dass in unserer eigenen Kraft etwas machen, etwas unternehmen, in unserer eigenen Energie. Spring runter. Was hat Jesus gesagt? Du hör mal, Teufel, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Weißt du, und viele Christen begreifen nicht, die können nicht unterscheiden zwischen Satan und Gott. Ich kann mich selber zerbrechen, mich geißeln, auspeitschen, ins kalte Wasser springen. Das ist alles leibliche Übung und ist zu wenig Nütze. Spring runter. Weißt du, dieses Zerbrechen ist eine Werk Gottes. Gott arbeitet immer, da gibt es den kleinen Finger, da nimmt er den anderen Finger und so nimmt er dich Finger für Finger und plötzlich nimmt er dich hinein. Du warst auch mit diesem Jesus. Zerbruch ist etwas, wo ich merke, Gott arbeitet an mir, Gott will mich ganz haben, nicht drei Viertel und nicht ein Viertel oder zwei Drittel und nicht nur 95%. Gott will mich ganz haben und dann, Herr, wenn du willst, nimm's. Nimm auch den Hof, nimm auch die Viecher, nimm alles, was ich habe. Ich stelle dir alles zur Verfügung. Und es ist nicht nur, dass wir sagen, alles will ich Jesus weihen. Ich weihe ihm wirklich alles. Ich gebe ihm wirklich alles. Denk Hebräer 11. Weißt du, der erste Teil ist wunderbar. Durch den Glauben, was die alles geschafft haben. Aber dann der zweite Teil im Hebräer 11. Die haben nichts geschafft. Die wurden zersägt. Gefressen, von den Tieren, wilden Tieren vorgeworfen, die wurden auseinandergerissen. Sie wollten nicht einmal erlangen. Und das ist jetzt Zerbruch. Es ist was Schönes, dass du durch den Glauben was schaffst, Teufel austreibst, Arche baust. Aber die haben das nicht gemacht. Die haben gesagt, das ist gar nicht wert, dass wir jetzt hier in dieser Welt was schaffen. Wir freuen uns auf das Himmlische, auf das Bleibende, auf das Ewige. Zerbruch, vielleicht verstehst du das nicht, aber Zerbruch ist die zweite Meile gehen. Die erste musst du so oder so gehen. Den Teil des Lebens musst du so oder so leben. Aber die zweite Meile, die musst du nicht gehen. Du entscheidest dich, ich gehe die zweite Meile. Das ist nicht mein Weg. Aber sie haben zu ihrem Weg das gemacht, diese Leute im zweiten Teil vom Hebräerbrief 11. Gott hat sie auf den Weg gebracht. Er hat das zugelassen, dass sie das jetzt durchmachen müssen und erleben müssen. Das ist ihnen jetzt passiert und zugefügt worden. Und jetzt gingen sie auf diesen Weg weiter. Und jetzt komme ich etwas, was Zerbruch ist, dass du weitermachst ohne Gott. Verstehst du mich? Weißt du, Gott hat dich jetzt auf den Weg gestellt. Und jetzt, ob Gott mich segnet, ob Gott mir hilft, ob Gott mir beisteht, ich mache trotzdem weiter, weil Gott mich da auf diesen Weg, der so komisch ist, der mir wehtut auf der einen Seite, wo ich verzichten muss, aber ich gehe diesen Weg weiter. Ohne Gottes Beistand. Weißt du, das ist Gott von Ferne nachfolgen. Nicht nur von der Nähe ist es schön, in der Gegenwart Gottes, darüber werde ich auch sprechen, in der Gegenwart Gottes zu folgen, unter dem Schirm des Höchsten zu sitzen. Aber wenn du von Gott nichts spürst und sagst, Herr, wo bist du überhaupt? Bist du überhaupt noch mit mir? Liebst du mich? Weißt du, ohne Gott weitergehen, das ist nicht gottlos. Gott hat dich auf diesen Weg gebracht, Gott hat das in deinem Leben gefügt, das ist bei dir passiert und jetzt gehe ich diesen Weg weiter, unbeirrt weiter, unbeirrt weiter. Und höre nicht mehr auf. Ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Einfach um Jesu Willen. Und das ist dieses konsequente mit Gott wandeln. Ob du was spürst oder nicht spürst, ich gehe diesen Weg weiter. Ich habe mit Gott angefangen und ich werde auch mit Gott aufhören. Auch wenn ich das Gott nicht spüre im Moment. So, und das können viele Christen nicht, dieses ohne Gott weitermachen. Ohne Gott weitermachen, verstehe mich richtig. Das ist nicht Atheismus. Das ist aus Liebe weitermachen. Verliebt sein in Gott, weil ich ihn liebe, jetzt mache ich so weiter. Sie haben diesen Weg nicht selbst ausgesucht, nicht darum gebeten, aber sie überließen sich Gott. Wenn Gott das will, werde ich weitergehen. Von dem Moment, als Jesus im Garten Gethsemane sagte, Vater, dein Wille geschehe, da geschah kein Wunder mehr. Ein Engel stärkte ihn und das war alles. Er musste alles selbst erdulden, selbst durchmachen. Die ganze Demütigung, die ganze Verurteilung. Er hat auch nichts widersprochen, nichts mehr. Als er sagte, Vater, dein Wille geschehe, war der Gott ausgeliefert und am Kreuz schreit er noch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er folgte dem Vater aus der Ferne. Mein Gott, nichts. Und erst am Ostermorgen hat Gott ihn wieder aufgesucht. Das ist Gott nachfolgen. Ganz anders, als wenn wir hören, ja, weißt du, ich spüre die Gegenwart Gottes, Gänsehaut, warm, Verstehst? Nein, das brauchst du gar nicht. Wenn du einmal geschmeckt hast und weißt, wie es geht, wenn du einmal Rad fahren kannst, kannst du immer Rad fahren. Wenn du einmal schwimmen kannst, kannst du immer schwimmen. Dann musst du nur noch paddeln und nur noch schlicht strampeln. Dann musst du nicht immer die Gegenwart Gottes beim Radfahren spüren. Weißt du, du musst dich nur trampeln, dich bewegen, etwas tun. Und du wirst merken, es funktioniert. Es ist anders, wenn Gott so Dinge zulässt, einfach jemand auf den Weg stellt. Es ist unvermeidbar. Aber jetzt bewusst, Herr, aus Liebe zu dir. Aus Liebe zu dir. Bewusst sich ihm fügen. Wir nennen es zuerst mal Schicksalsschläge. Zufall oder Schicksalsschläge ist immer so ein Pseudonym für Gott, wenn er nicht unterschreiben will. Schicksalsschläge. Aber die Schicksalsschläge bewusst hinnehmen und noch dafür danken. Das ist das Geheimnis. Mit dem das Zerbruch, einfach noch danken. Göttlicher Zerbruch ist unsere Heiligung. Und das ist Gottes Arbeitsweise. Es fängt vielleicht alles so schön an. Oh, der Herr Jesus lässt Zeichen und Wunder geschehen. Wir sind gesegnet. Weißt du, die Herrlichkeit Gottes ist da. Du bist voller Tatendrang. Feuer fällt vom Himmel. Feuer, 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 Feuer fiel auf mich. Auf das Opfer da beim Elia. Und jetzt kommt die Isebel und sagt, du, morgen um diese Zeit wird dein Kopf rollen, lieber Elia, denk dran. Weißt du, und was ist passiert? Der läuft weg, der will sterben, das ist Zerbruch. Verstehst du, da hast du in Kraft gewirkt, Zeugnis gegeben, Jesus öffentlich bekannt, vor 1000 Leuten gesprochen, was sonst noch alles war. Verstehst du, großes Opfer gebracht, hast dein Bestes gegeben. Dich gefreut auf die Arbeit und hast Gott bewiesen mit großer Dynamik und Eifer. Und jetzt kommt dieses Weibstück da, diese Isebel, morgen um diese Zeit. Und dann brach alles zusammen, in sich zusammen. Ich will sterben, lieber Gott. Ich bin nicht besser wie meine Väter. Was ist der Sinn des Lebens? Ist das wirklich alles? Das ist Zerbruch. Und gerade wo er dann in der Höhle liegt und sterben will, kommt ein Engel und stärkt ihn. Frisches Brot und frisches Wasser. Und dann, weißt du, was dann der liebe Gott sagt? Elia, geh am Bach und verbirg dich. Mach mal Urlaub. Und das aus diesem kurzen Urlaub, dem Kurzurlaub, aus diesem Sabbatjahr, was auch alles gewesen war, sind 18 Monate geworden. Und aus diesen 18 Monaten, als er da fertig war, als das Wasser am Bach Krit aufgehört hat zu fließen, dann sagt Gott, und jetzt geh zu der Witwe nach Sarepta. Weißt du, Zerbruch ist etwas, was du in deinem Leben gar nicht tust und tun willst und plötzlich passiert das. Denk an Hiob. Ein Schlag nach dem anderen. Du hast damit gar nicht gerechnet, nicht im geringsten, was gar nicht innerlich vorbereitet, aber plötzlich geht Schlag auf Schlag. Da werden deine Träume durchquert, da zerplatzt alles, da, ja, und du bleibst trotzdem noch in der Fassung. Du bleibst trotzdem in der Ruhe. Du bleibst trotzdem gelassen. Man will dich kalt stellen. Du wirst von der Liste gestrichen. Bist eine unerwünschte Person und vieles andere mehr. Und du hast keinen Grund dafür. Was habe ich denn angestellt? Was habe ich denn gemacht, dass sie mich so behandeln? Und so war es mit dem Elia. Deine Freunde trennen sich von dir und überlassen dich deinem Schicksal. Und du stehst da hilflos und sagst, mein Gott, warum denn alles? Warum muss ich das? Was habe ich da verbrochen? Was habe ich da verbrochen? Und die lassen dich in deinem Blut liegen, als wie dem Samariter dort oder den einen Mann in seinem Blut liegen, der unter die Räuber gefallen ist. Das Leben hat ihn fast erdrückt. Und er kommt aus der Folter, kam er gar nicht mehr raus. Und niemand versteht mir, niemand hilft mir, niemand kümmert sich um mich. Das ist Zerbruch. Aber da arbeitet Gott an dir. Und Gott will dir etwas zeigen. Meine Hilfe kommt nicht zu spät. Und im letzten Moment, wo alle dich aufgeben, alle irgendwas tun und dergleichen, plötzlich kommt irgendwo ein Lichtlein her. Dich versteht niemand, aber der da oben versteht dich erst recht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wer noch nie von Menschen enttäuscht wurde, noch nie von Menschen ausgenutzt wurde, noch nie von Menschen missbraucht wurde, der hat noch nie die Tiefen des Lebens kennengelernt. Es gehört dazu, dass wir durch die Hölle hier durchgehen, dass wir Tiefen durchmachen müssen, denn dann können wir erst Gott verstehen. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, hat all diese Tiefen durchgemacht. Und dann klammern sie dich nur an Gott. Herr, die Menschen verstehen mich nicht im Geringsten, aber du verstehst mich. Du kennst mich von Ferne. Junge, erfolgreiche Menschen, denen alles gelingt und alles klappt, die gesund sind, die begehrt sind, die alles haben, die können gut Halleluja rufen und dem Herrn danken. Aber wenn dich niemand versteht, weißt du, nur der kann dich verstehen, der selbst mal abgebrannt ist. Was das ist. Der von vorne anfangen musste. Nur der kann dich verstehen. Die Indianer sagen, dich versteht nur jemand, der in deine Mokassins gegangen ist oder steckt, in deinen Schuh drin steckt. Nur der kann dich verstehen. Dich versteht sonst niemand, der dich selbst nicht das alles durchgemacht hat. Du musst selbst drin gesteckt haben und ums Überleben gekämpft haben und abgelehnt worden sein. Das musst du alles selbst durchmachen. Weißt du, wenn du einmal in Not bist, dann weißt du, was Not ist. Und dann verstehst du andere Menschen, die auch in Not sind und auch nicht mehr weiter wissen. Weißt du, wenn du in Not bist, verschwinden sie alle von dir. Und das ist Zerbruch. Herr, guck mal, bei Jesus, alle haben ihn verlassen, nacheinander. Und dann fragt er noch, wollt ihr ja auch weggehen? Wisst ihr, lieben Jünger, die 70 haben ihn verlassen und jetzt kommen noch die 12. Wollt ihr auch weggehen? Die liefen auch alle weg. Wenn du mal in Not bist, dann suchst du deine Freunde. Und selbst wenn welche Freunde da sind, denk an Hiob, seine Freunde. Was haben sie alles für Märchen ihm erzählt? Da musst du selber zusehen und musst noch sogar für die beten, weil die für ihn nicht gebetet haben, die haben ihn nur beraten. Jesus starb an einem gebrochenen Herzen. Er schwitzte Wasser und Blut, so sagt uns die Überlieferung. Er wurde verraten, wurde verlassen und sogar von Gott verlassen. Das ist das Schlimmste, was ein Mensch durchmachen muss. Und wir müssen solche Stunden durchmachen, Geschwister, ob wir glauben oder nicht. Auch das gehört zur Liebe Gottes. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dass die Leute vorbeigehen und den Kopf schütteln. Guck mal, anderen hat er geholfen und sich selber kann er nicht helfen. Das Leben der Gottesferne sieht anders aus. Verstehst du, was wir so denken manchmal, was das Leben mit Gott ist? Leute spotten und so weiter. Anderen hat er geholfen, aber sich selber ist er nicht in der Lage. Nur einer, der zum Gespött geworden ist, der versteht Leute, die auch unter Spott durch müssen. So Routen laufen, Spießrouten laufen. Die verstehen, was das alles ist. Da vergeht einem das Lächeln und Grinsen und Schmunzeln. Weißt du, eine Folter nach der anderen. Und dann geht's ums Überleben. Da sitzt alles so tief, die Angst sitzt ganz tief in den Knochen. Herr, schaffe ich noch den morgigen Tag, komme ich noch durch? Wenn das alles nur vorbei wäre, wenn ich schon alles überwunden hätte, die Seele schreit zu Gott, mein Gott, mein Gott. Und wie vom Tonband oder von einer Schallplatte. Früher gab es die Schallplatte, wenn da so ein Kratzer drin war. Immer wieder der gleiche Ruf, der gleiche Ton, das gleiche Gebet, die gleiche Hilfeschrei. Oh, die Gedanken wiederholen sich. Du kannst die Gedanken nicht aus dem Kopf kriegen. Die sitzen ganz tief. Und diese Gedanken kannst du nicht verdrängen. Selbst wenn du willst, dass du die verdrängen möchtest, die gehen nicht weg. Immer wieder kommst du an den Punkt, mein Gott, was muss ich da alles durchmachen? Diese Gedanken kann man nicht verdrängen. Das ist Zerbruch. Du wirst nicht los. Kannst beten, kannst positiv bekennen, kannst proklamieren, kannst alles machen, aber die Gedanken gehen nicht weg. Also, wie Kinder Gottes, so wie das Volk Israel. Weißt du, die waren in Kanaan und dann waren sie 70 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft. Und wir müssen auch diese Zeit in der babylonischen Gefangenschaft durchmachen. Weißt du, das ist kein Verbrechen. Was hat das arme Volk gemacht, dass sie in Gefangenschaft kamen? Gut, die haben vielleicht ihre Sabbate nicht gehalten, aber 70 Jahre babylonische Gefangenschaft. Das Daniel zum Fenster rausguckt, die Zunge fast anklebt, was wir an Jerusalem dachten, klebt uns die Zunge am Gaumen fest. Verstehst? Und wie so weit weg, wenn ich nur zu Hause wäre. Aber gerade auch in der babylonischen Gefangenschaft hat Gott Propheten geschickt. Daniel, Hesekiel. Und da sind auch Zeichen und Wunder noch geschehen. Denk nur an die Löwengrube, ans Feuerofen und viele andere Wunder. Auch in der Gottesferne wirkt Gott ganz anders. Da musst du dich bewähren. In der Gottesferne. Weißt du, du könntest manchmal vielleicht den Verstand verlieren, wenn du so in der Gottesferne bist. Weißt du, so weg, so weit weg vom Haus Gottes, so weit weg von meinen Lieben, von meiner Familie, so weit weg. Aber das ist Zerbruch. Jesus ruft am Kreuz, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, mein Gott. Kümmerst du dich nicht um mich? Warum lässt du mich hängen? Und da betest du wochenlang, fastest Tag und Nacht bald. Und ringst mit Gott, passiert nichts. Warum hilft mir keiner? Die ganze Welt bricht zusammen. Und das ist zerbrochenes Herz, wenn die Welt für dich zusammenbricht. Ihr habt keinen Menschen. Verstehst du? Sie haben mich alle verlassen. Demas und der und der und der. Ihr habt keinen Menschen. Sogar Diener Gottes durchleben die Gottverlassenheit. Mich haben sie alle verlassen. Und in solchem Zustand, man will nur seine Ruhe haben. Man will nur in Ruhe gelassen werden. Am liebsten, die Menschen sollten schweigen und nicht murmeln und mir etwas vorsingen oder vorspielen. Ich will nur meine Ruhe haben. Aber gerade da wirst du aus der Ruhe geweckt. Da kommt das Mädel. Zum zweiten Mal, zum dritten Mal. Man ist untröstlich. Überall blaue Flecken. Bluterguss. Man schwitzt Wasser und Blut. Das war die Situation hier, was ein Mensch von Gott so in die Mühle genommen worden ist. Herr, was muss ich alles durchmachen? Und in solch einem Zustand hast du nichts mehr Lust, möchtest nur am liebsten dein Schneckenhaus zurückziehen. Einfach in Ruhe, macht ihr das weiter. Denk an Elia, nach diesem großen Kampf auf dem Karmel. Ich will in Ruhe gelassen werden, ich will sterben, habe Depressionen. Gott muss den Propheten, seinen Diener, wieder ganz neu aufbauen, ihm ein neues Profil wiedergeben. Er ist so frustriert, so niedergeschlagen, er liegt so am Boden. Er glaubt an Gott, er liebt den Herrn. Herr, ich habe für dich geeifert. Was habe ich alles für dich gegeben, für dich getan? Aber jetzt, er hat keinen Durchblick mehr. Mein Kopf wird morgen rollen. Nur das weiß er. Er ist selbst fertig mit sich selbst. Das ist der Bruch, wenn wir fertig werden mit uns selbst. Kann mir nicht mehr helfen. Habe alles probiert. Bei allen Ärzten bin ich gegangen. Schluck alle Tabletten, die es nur gibt. Und so weiter. Ich kann nichts mehr machen. Bin von einem Therapeuten zum anderen gegangen. Der Prophet ist an den Menschen enttäuscht. Er kann nur noch an Gott glauben. Aber der ist so weit weg. So weit weg. Er redet nicht mehr mit mir als solches. Was kann ich da groß machen? Er kann an den Menschen nicht mehr glauben. Ans Volk Gottes nicht mehr glauben. Wie lange wollt ihr auf beide Seiten hinken? Weißt du, einmal so und einmal so, er ist überfordert. Alles zu viel. Und das ist, wie Zerbruch entsteht, wenn wir überfordert werden. Ihnen fällt, zum Beispiel einem Menschen wie Elia hier, fällt schwer, nur noch fliehen, verstecken, das ist alles, was ich will, eine Auszeit. Und zuerst versorgt Gott ihn auf übernatürliche Art und Weise. Du siehst, wie Gott einen zerbricht. Nicht sofort, dass er einen Hammer auf den Kopf haut und sagt, so, willst du nicht glauben, so haue ich dir den Schädel ein. Nein, das macht er gar nicht so. So radikal ist Gott gar nicht. Weißt du, zuerst gehst du am Bach und dort befiehlt er den Raben. Er erlebt ein Naturwunder. Die Raben kommen, versorgen ihn mit Fleisch jeden Tag. Wird übernatürlich versorgt. Weißt du, das ist Zerbruch. Zuerst mal segnet Gott dich. Und jetzt passiert noch etwas nach der Versorgung. Dann sagt Gott so, und jetzt, mein Bruder, jetzt gehst du zu der Witwe nach Sarepta. Eigentlich ist es eine Schande, dass ein Mann eine Witwe arm frisst. Noch eine arme Witwe, die draußen noch sogar das letzte Brot, noch Holz für das letzte Brot backen sammelt. Aber das ist eine Überwindung. Weißt du, Zerbruch ist, dass du dich überwindest. Jetzt gehe ich, woanders funktioniert es nicht. Ich muss zu der Witwe gehen. Ich muss und dem Jungen sein Brot mit auffressen. Ich muss. Und dann, als das passiert, als er der Witwe begegnet, sagt er, was machst du da? Ja, ich sammle Holz und ich werde Feuer machen und ich werde Brot backen. Mein letztes Brot, was ich noch habe, das bisschen Öl, das ich noch habe, ich werde verwenden und ich werde für mich und meinen Jungen Brot backen und wir werden noch essen, dann wollen wir sterben. Dann sagt er doch, pass auf, und das ist Zerbruch, zuerst für mich. Verstehst? Zuerst für mich. Verrückt. Zuerst für mich, backe den Kuchen, aber zuerst für mich. Hier, und das ist, was Zerbruch ist, da denkt er nur an sich. Verstehst du jetzt? Back den Kuchen, aber zuerst für mich. Und das haben viele Christen verlernt, zuerst an sich zu denken. Sie denken an die ganze Welt, an Afrika, an die Eskimos oder an, was weiß ich, die Heiden, aber sie haben nicht an sich gedacht. Ich habe für dich geeifert. Und hier sagt Gott, hier spricht der Geist Gottes durch ihn, denn das war ein Rema, was er gesprochen hat, zuerst für mich. Zuerst für mich. Nimm dich selber mal ernst. Aber das ist, was Gott sagt. Ich werde nie vergessen, was Zerbruch ist. Ich war so aktiv für den Herrn Jesus in den jungen Jahren als Pastor in Stuttgart. Ich habe donnerstags gepredigt, Freitag gepredigt, Samstag gepredigt, Sonntag gepredigt. Sonntag habe ich nachmittags dann Freiversammlung gehabt, Sonntagabends Evangelisationsversammlung. Ich war so aktiv. Und eines Tages kommt ein älterer Bruder und erzählt mir, Bruder Matthäus, der Herr hat zu mir gesprochen, der hat ein Wort für mich gegeben, also für mich. Und er soll mir das sagen, aber er weiß nicht, wie er das sagen sollte. Und dann hat er mir ein Wort gegeben und das hat mir sehr geholfen und mich zuerst zurechtgestutzt. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Tritt mal kurz. Dann habe ich die Hälfte der Gottesdienste gestrichen. Und dann fing Gott mich erst zu segnen, nachdem ich gestrichen habe, meine Gottesdienste. Und ich sagte, weißt du, ich will mich nicht zerarbeiten. Gott hat den Elia auf die Seite genommen. Und Gott hat auch mir gezeigt, zuerst denk an dich. Zuerst denk an dich. Viele scheitern, zerbrechen, weil sie sich für Gott verausgaben. Elia hat sich für Gott verausgabt. Tut viel für andere, für den Himmel, aber er tut nichts für sich. Und Zerbruch ist, dass Gott das Werk an dir anfängt. Zuerst einmal bei dir selber. Zuerst für mich den Kuchen backen. Und viele denken, Missionen, Evangelisationen, Konferenzen, Aktionen, Programme, Seelsorge, Hauskreise, das wäre der Dienst Gottes. Der Dienst Gottes das ist, dass er zuerst an dir dient. Zuerst für mich. Paulus sagt einmal, was nützt es, wenn ich der ganzen Welt predige und selber verloren gehe? Gott will, dass man sich zuerst an sich selber denkt. Das ist nicht Egoismus, Leute. Zuerst an sich selber denken, für sich selber etwas tun. Das ist wahre Liebe. Wie willst du deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wenn du dich selbst nicht liebst? Wenn du selber dir nicht vergibst? Wenn du dich selbst nicht annimmst und dich akzeptieren kannst, wie willst du dann die anderen annehmen? Wir wollen, weißt du, für die Welt alles tun, aber wir können für uns selbst nichts tun. Das ist so wichtig. Zerbruch. Und das ist, so nimmt Gott auf die Seite. Jetzt hüte mal die Schafe, Moses. Jetzt am Bach, spiel mit den Steinchen und warte, bis der Rabe wiederkommt. Weißt du, das ist weniger, aber das ist mehr. Der ältere Bruder erfüllt fleißig zu Hause da die Aufgaben des Vaters, ist pflichtbewusst. Und dann kommt der andere Bruder nach Hause und dann beklagt und er beschwert sich. Dem gibst du alles, aber mir hast du nicht mal ein Böcklein gegeben, dass ich mit meinen Freunden feiern kann und so weiter. Mir hast du kein Böcklein gegeben. Und schau, was der Vater sagt. Junge, was mein ist, ist auch dein. Viele Christen sind leer, ausgepowert, ausgebrannt, haben für Gott geeifert, sich aufgeopfert und haben nicht einmal ein Böcklein. Und das ist der Punkt, warum sie keinen Bock mehr haben auf das und jenes. Und die Freude ausgegangen ist. Nicht einmal ein Böcklein hast du mir gegeben. Ein armseliges Christenleben. Keine Lebensfreude gehabt. Kein Spaß am Leben. Der hat alles verplempert, versoffen, verfressen und so weiter. Aber mir hast du nichts gegeben. Am Bach hat Elia gelernt, an sich selbst zu denken. Elia, du bist mir wichtig. Ich hab dich lieb. Guck mal, ich sag den Raben, die sollen jeden Tag zu dir kommen. Viele schweigen aus Angst. Weißt du, die denken zu viel an die anderen. Was denken die anderen? Sie haben Angst, ausgelacht zu werden, missverstanden zu werden, falsch beurteilt zu werden. Und dafür fressen sie alles in sich hinein. Mir hast du nichts gegeben. Und werden mit dem Schmerz nicht fertig, Tränen fließen. Und Gott erlaubt das, dass du gerade erlebst, diese schöne Musik, kommst nach Hause vom Feld, bist müde und jetzt feiern die schon zu Hause die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Und mir hast du nichts gegeben. Und gerade durch diesen Zerbruch, wo du das einfach mal vor Gott aussprichst, mir hast du nichts gegeben, sagt der Vater ein Rema-Wort, das was mein ist, ist auch dein. Wenn der vorher sich was genommen hätte, dann wäre Diebstahl gewesen, ungehorsam gewesen. Aber jetzt hat der Vater ihm gesagt, Junge, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt darfst du das tun. Aber, weißt du, der andere hat es verstanden, gib mir mein Erbe. Viele sind in ihrem Herzen so stur, sie denken, ich muss Gott dienen. Nein, wisst ihr, was wir tun müssen? Wir müssen vor Gott kapitulieren. Vater, mir hast du nichts gegeben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bitterlich weinen wie Petrus und dann sagen wir Ja zu Gottes Wegen, statt dass wir pfundweise Tabletten schlucken und alles nur verdrängen und das Leben innen drin leer bleibt. Hauptsache keiner merkt es, wie es bei mir aussieht. Vater, und mir hast du nichts gegeben. So viele Menschen überspielen diesen Zerbruch. Tapfer sein, Zähne zusammenbeißen, stehen, stramm stehen. Nein, die Wahrheit sagen, sich selber stellen, Gott gegenüber sich stellen. Oder du machst die Höllenqualen weiter durch, bis dir der Kragen platzt und schweißgebadet in der Gosse liegst und sagst, oh Gott, ich kann nicht mehr, zusammenbrichst. Weißt du, Gott wirkt, wenn wir zusammenbrechen. Ich werde nie vergessen, wir haben Heilungsgottesdienste gehabt und wir haben einen Heilungsprediger gehabt. Der war ein bisschen derb, da war Billy noch ein Engel. Verstehst? Und dieser Prediger da, aber da, die Leute sind geheilt worden. Dann kommt doch ein Mann, der so von weit, also der kam aus Möckmühl, das ist von Heilbronn, Möckmühl, sind schon, glaube ich, 50, 60 Kilometer. Und mit Not und Mühe hat er sich hergeschleppt, weil er so krank war, kam in den Gottesdienst. Und dann hat er ihn angeguckt, geht auf ihn zu und sagt, für dich bete nicht, geh nach Hause, auf dem halben Weg wirst du geheilt. Und dann geht er nach Hause und sagt, guck mal, der betet nicht für mich, der legt mir nicht mal die Hände auf, der sagt, geh nach Hause, auf dem halben Weg wirst du geheilt. Und da ist noch ein Bus weggefahren und da muss er dann zu Fuß das letzte Stück laufen. Und als er so läuft, bricht er zusammen, liegt in dem Graben und sagt, lieber Gott, ich habe gehofft, für mich wird gebetet, ich werde geheilt. Aber was hat der Pastor gemacht? Mich nach Hause geschickt und du wirst auf dem halben Weg geheilt. Und was ist passiert? Später, der stand auf und sagt, weißt du, und das ist, wie Gott zerbricht, ich brauche die Leute nicht, die können mir alle gestohlen bleiben, die ganzen Pfarrer, Pfaffen, Prediger, Heilungsevangelisten, die können alle heimgehen. So, Gott, du heilst mich und das ist jetzt deine Stunde, entweder du heilst mich oder du lässt mich krank. Und dann steht er auf, geht nach Hause, ist geheilt von dem Moment. Und das war genau auf dem halben Weg nach Hause. Verstehst du? Und das ist, was Gott will, dass wir von Leuten wegkommen, dass wir von Pastoren wegkommen, von Evangelisten wegkommen, von Brüdern und Schwestern wegkommen und uns nur noch an Gott halten und nicht an die Therapeuten, Ärzte und so weiter. Das hat nachher das Zeugnis gegeben. Und die Ärzte haben bestätigt, er war geheilt und hat noch lange gelebt. Verstehst du? War geheilt. auf dem halben Weg, geh nach Hause. Das war ein Rema-Wort. Stell dir vor, er wäre von sich aus nach Hause gegangen. Auf dem halben Weg werde ich geheilt. Nein, Gott muss uns sagen. Und zuerst eine Rebellion. Was? Die betet nicht für mich. Der ist zu faul. Da ist ja gerade was für Gedanken in meinen Kopf gekommen sind. Weißt du, was wie fleischlich, wie menschlich, wie wütend ich auf die ganze Gemeinde war. Ich habe Gott lieb gehabt, aber auf die Gemeinde, die haben keine Liebe für Verlorene, für Kranke, für Gebrechliche. Oh, was der erzählt hat, wie Gott ihn gelehrt hat. In dieser Stunde, auf dem halben Weg nach Hause, hat er mehr gelernt, wie mancher in 10 Bibelwochen. Dieser Harte mit Gott, dieses innere Kämpfen, warum, wieso, weshalb. Da sind Fragen beantwortet worden. Beim Zerbruch werden Fragen beantwortet, die wir selber sonst nicht immer stellen und stellen würden. Und zu feige sind, die Fragen zu stellen. Und uns von Menschen lösen. Das war so einer, der bei jedem Evangelisten nachgelaufen ist. Bet mit mir, salb mich mit Öl, leg mir die Hände auf. Und Gott erlöst uns durch Zerbruch von Menschen, dass wir welchen Geistheiler, Heiler oder Heilungsevangelisten, Befreiungsevangelisten nachlaufen. Wir sollen Gott nachlaufen und nicht diesen Menschen. Und das ist, wie Gott manchmal macht. Das war so eine harte Lektion für uns alle. Also, dass ich habe gesagt, Mensch, so ist Gott. So zerbricht er einen. So macht er einen fertig. Aber nachdem die Sache gelaufen ist, der war gesund. Der hat sogar in seinem Haus nach der Bibelstunde angefangen. Aber zuerst einmal der Zerbruch. Das hätte er nie und nimmer machen können, wenn er nicht diesen harten Weg gegangen wäre. Und er konnte den Leuten erzählen, Leute, schaut nicht auf Menschen. Das war so seine Botschaft. Schaut auf Gott und nicht auf Menschen. Verlasst euch auf den Herrn und nicht auf Menschen. Zuerst für mich, zuerst für Gott da sein. Und du bist Gott wichtig. Glaub mir, du bist für Gott wichtig. Ohne ihm läuft in deinem Leben nichts. Da waren zwei Brüder, ist wahrscheinlich eine Legende oder Märchen, oder weiß ich nicht, was es ist. Aber es ist auf jeden Fall, lass es sein, was es ist. Sind zwei Brüder gewesen, die haben Holz gehackt. Beide, der eine hat nonstop Holz gehackt, ständig ohne Pause zu machen. Und der andere hat 40 Minuten Holz gehackt und dann hat er Pause gemacht, die Axt gewetzt und so weiter. Und was glaubt ihr, wer am Schluss mehr Holz zusammengehackt hat? Der, wo nonstop gehackt hat, oder der, wo immer Pausen gemacht hat, der, wo immer die Pausen gemacht hat. Denn er hat immer die Axt geschärft und er konnte mit scharfen Axt mehr erledigen, als der, der immer nur gehackt und gehackt und gehackt hat. Geschwister, genau das ist es, dass wir Pausen machen sollen. Zuerst für mich. Zuerst für mich. Durch Übereifer, falschen Fleiß, frommen Fanatismus, durch fromme Pflichterfüllung beraubt der Teufel die Christen, dass sie ihre Axt nicht schärfen. Du musst dich selbst wichtig nehmen. Du sollst Gott lieben mit allem, was in dir ist. Und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Dein Körper ist ja der Tempel des Heiligen Geistes, der Tempel Gottes. In Prediger 7, Vers 16, da heißt es, sei nicht allzu gerecht, nicht allzu weise, damit du nicht zugrunde dich richtest. Sei also nicht zu klug, nicht zu religiös, nicht zu gesetzlich. Das macht dich kaputt. Und dann heißt es weiter, sei nicht zu fromm und übertreib es nicht mit deiner Weisheit. Warum willst du dich zugrunde richten? Eine andere Übersetzung. Übertreib es nicht. Gott will nicht, dass wir übertreiben. Viele zerbrechen einfach, weil sie übertreiben. Die denken, sie müssen allen Menschen Zeugnis geben. Du sollst nur denen Zeugnis geben, denen Gott sagt, dass du Zeugnis geben solltest. Kannst nicht allen Menschen dienen. Du kannst nur Menschen dienen, denen Gott sagt, dass du ihnen dienen sollst. Viele übernehmen sich selbst. Und dann wundern sich, ich bin so schlapp, ich bin so verbraucht, ich bin so ausgebrannt, so ausgepowert. Gott will keine Übertreibung. Er will, dass wir ganz normal sind, ausgewogen und nüchtern. Er hat uns einen Geist der Besonnenheit gegeben und nicht des Übereifers. Man fühlt sich elend, wenn man immer auf andere hört, anderen wohlgefällig sein will, anderen dienen möchte. Du sollst Gott dienen und denen dienen, denen Gott sagt, dass du denen dienen solltest. Schwer, das will gelernt sein. Und deshalb lässt Gott uns zerbrechen, dass wir enttäuscht werden, dass wir sagen, ich diene niemand mehr. Und es ist gut so, dass du niemand mehr was tust. Sagst, ich diene niemand. Ich diene nur denen, die Gott mir in den Weg stellt, dass ich dienen soll. Ich diene niemand, denn die nützen mich alle aus, missbrauchen mich. Ich diene nur denen, die Gott sagt, dass du denen dienen solltest. Wenn du wieder zu dir selbst kommst, Bruder, Schwester, weißt du, dann verstehst du die Welt wieder ganz anders. Siehst mit ganz anderen Augen, wenn du zu dir selbst kommst. Wie betet David einmal, erforsche Gott mein Herz und sehe, wie ich denke, wie ich meine. Und wenn ich falsch bin, stell mich auf den richtigen Weg. Gott, korrigiere du mich. Das ist dieses erforsche mein Herz. Gott selbst muss uns zeigen und nicht die anderen. Und ich möchte ein paar Wahrheiten sagen. Nicht die anderen sollen dich beraten. Gott muss dein Berater sein. Er heißt Wunderrat, Ewigvater, Friedefürst. Und erst dann kannst du anderen in die Augen gucken. Zuerst an mich. Denk an dich, an deine Beziehung zwischen dir und Gott. In dieser Beziehung darf niemand dazwischen kommen. Zwischen dir und Gott. Und da versuchen sich so viele Drängler, sich einzudrängen. Ob Menschen sind oder Gegenstände sind. Der Teufel benutzt auch Gegenstände, dass sich eindrängen. Ich kann nicht, ich muss immer mein Auto pflegen, mein Auto putzen, mein Auto stramm halten. Verstehst du? Oder mein Haushalt und so viele andere Sachen. Verstehst du, oder Tiere, oder Garten, und das macht dich fertig. Verstehst du, so viele kasteien sich selbst und quälen sich selbst, und Gott hat ihnen nicht befohlen. Ich habe es ihnen nicht gesagt. Gott muss uns zeigen, was mit uns wirklich los ist, was noch in uns drin steckt, wo wir noch gebunden sind. Und eigentlich der Bruch ist nichts anderes. Gott will uns erlösen. Du bist in einem Erlösungsprozess, wenn du dumme Dinge durchmachst, wie Josef wird verkauft nach Ägypten, in die Grube geworfen und wird vergessen. Und dann erst nach und nach, nach dem Zerbruch, baut Gott ihn auf. Erforsche mich, Gott. Und dann, wenn du nichts mehr siehst, dann fängst du erst richtig zu sehen an. Erst dann beginnst du alles zu verstehen, was die Dinge sollen, was die Dinge können. Erst wenn genug Wasser vom Berg geflossen ist, dann bist du ja frei von Schmerzen, Kummer und Sorgen. Dann überlässt du dich Gott und sagt, Herr, was soll ich noch groß tun? Das Leben ist so kurz, das Leben geht so schnell vorbei. Ich möchte das Wichtigste tun und meine Zeit auskaufen. Weißt du, und dann, wenn du dich Gott überlassen hast, wenn dein Körper nicht mehr schreit, deine Nerven nicht mehr schreien, wenn du zur inneren Ruhe gekommen bist, dich am Bach, oh, stell dir mal vor, 24 Stunden, nur an diesem Bach, das Wasser rauscht, Vögel pfeifen morgens, die Nachtigall kommt und was weiß ich, so schön und das alles erlebst und wartest wieder, bis wieder so ein Vogel dir was bringt. Dann leidest du zwar, dann hast du die gleichen Kämpfe noch, 18 Monate, aber da kannst du gelassen sein jetzt. Und Gott will, dass wir gelassen werden. In dem, wo wir sind, was wir durchmachen, dass wir gelassen sind, dass wir unser Schicksal jetzt mal in Gänsefüßen tragen, erdulden. Du musst wieder anfangen, ganz neu wieder an Gott zu glauben. Wie ein Kind. Aber, lieber Vater, und dass du wieder an dein Glück glaubst und wieder an deine Gesundheit glaubst, wieder an deine Fortschritte glaubst, wieder an deine Heilung glauben kannst, jetzt Gott, du fangst wieder ganz klein von der Picke an, wieder in meinem Leben. 18 Monate, zuerst an mich. Und weißt du, wenn die ganzen Horrorvisionen aufhören, wenn nicht diese Isabel immer hinter mir im Nacken sitzt und morgen wird dein Kopf rollen. Erst als Gott mit Elia geredet hat, konnte er wieder aus der Höhle rauskommen. Erst als Gott ihm was gesagt hat, konnte er wieder aktiv werden. Als Gott ihm die Anweisungen gegeben hat. Und Geschwister, wir müssen unsere Anweisungen von Gott haben oder gar nicht. Es ist hart, was ich sage. Unsere Anweisungen müssen nicht immer aus der Bibel sein. Die Bibel ist wichtig, aber wir müssen auch das Wort Gottes, dieses Rema-Wort, einfach von Gott haben. Gott hat mir sein Wort gegeben. Viele verkriechen sich und kommen nicht mehr aus der Höhle raus, weil sie keine Funkverbindung nach oben haben. Wir wissen ja, der eine sitzt da 1 Kilometer tief unter der Erde. Der wird ja irgendwann demnächst rausgeholt. Verstehst du aber, wie gut ist, dass du Funk-Telefonverbindung mit oben hast. Funkverbindung. Und die meisten Christen sitzen in der Höhle und haben keine Verbindung mehr mit oben. Und da kann dir niemand helfen. Können deine Retter nicht kommen, weil du keine Kommunikation mit oben hast. Wir brauchen die Kommunikation mit oben. Das ist unser Gebet, der Heilige Geist. Das ist dieses Spezialgerät, denn der Geist Gottes vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen. Also der Heilige Geist spürt deine Bedrängnis, dein Jammer, deine Tränen, dein Kummer. Und er vertritt uns vor Gott. Er vertritt uns in ganz anderer Art und Weise. Und plötzlich, wenn du weißt, die haben mich entdeckt, die haben mich gehört. Und da werden Retter geschickt, da kommt ein Arzt durch. Und es geht auch, du siehst auch jetzt bei dieser ganzen Rettungsaktion, das geht gar nicht so schnell. Da vergehen Tage, und bis der richtige Arzt kommt. Und selbst wenn ein Arzt kommt, der macht unterwegs noch schlapp, der muss selber geholt werden nachher. Bis der richtige Arzt kommt, weißt du, bis die richtige Hilfe Gottes durchkommt, durch diese Höhle. Und dann bist du wieder so wie früher, der alte Elia. Und plötzlich geht und marschiert und geht in 40 Tagen bis zum Berg Gottes und wieder zurück. Und er geht und dann salbt unterwegs den Elisa, den Hasael und den Jehu. Das, was er vorher nicht mehr gemacht hat. Ich will sterben, lieber Gott, ich will sterben. Nein, in der Kraft des Heiligen Geistes, in dieser Speise, in diesem frischen Brot geht er einher. Und macht, das er in seinem Leben nicht gemacht hat. Und Jehu, ich salbe dich, du schmeißt die Isabel zum Fenster raus. Und das ist genau passiert. Und Hunde sollen dein Blut lecken, Isabel. Verstehst du? Guck mal, in Autorität steht er plötzlich da, weil Gott zu ihm geredet hat. Viele Menschen sind schwach, die haben für Gott gedient, aber Gott spricht nicht mehr zu ihnen ständig. Weißt du, Gott will Kommunikation mit uns haben. Und das ist, warum Zerbruch manchmal passiert. Gott möchte wieder angesprochen werden, möchte gehört werden, möchte das alte Leben wieder in uns zurückgeben. Und zuerst müssen wir Enttäuschungen erleben. Weißt du, wir schauen zu viel auf das Fleisch, auf den Menschen, auf uns selber, auf meinen Verstand. Und wir wollen selber mit unserem Los fertig werden. Das schaffe ich schon selber, das kann ich. Nein, du bist ein Waschlappen, Entschuldigung, Gott segne dich. Du kannst nicht. Mit unserer Macht sind wir gar bald verloren. Und es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, steht in der Bibel. Du brauchst das Wort Gottes. Das Wort Gottes erging an Elia. Und erst als Elia mit Gott sprach, wurde er wieder wiederhergestellt. Weißt du, was du brauchst für deine Wiederherstellung? Das Reden Gottes. Das Reden Gottes, ganz konkretes Reden Gottes. Du brauchst das Wort vom Vater. Was meines ist auch dein Junge. Die Aufforderung, bedien dich, geh in den Stall und hol das, was du holen willst. Du hast die Freiheit, nimm es, sei nicht so schüchtern. Und das ist, was Gott dich lehren möchte. Das ist, was er dir geben möchte. Gott hat dich lieb, glaub mir das. Gott hat dich so sehr lieb, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. Gott gibt alles für dich. Aber er will gebeten werden. Er will gefragt werden. Und Gott sieht deine Begierden, deine Wünsche. Er sieht, dass du dein Leben genießen willst, aber dass du dich nicht traust. Er sieht deine Feigheit, deine Verklemmtheit, dein Pflichtbewusstsein. Ich muss immer das Recht machen meinem Vater. Rede mal mit ihm. Vati, warum kriege ich keinen Bock? Kein Böcklein. Warum machst du das? Ich sag deinem Vater im Himmel, wie das, was du fühlst. Und das auf diesen Moment wartet er. Auf diesen Moment wartet der Vater, dass du ihn bittest, bei ihm anklopfst. Gott hat die Fülle. Und wir sehen das bei der Witwe hier in Sarepta. Weißt du, plötzlich können alle drei 18 Monate lang essen und Kuchen essen. Back mir zuerst den Kuchen. Und nicht nur das, weißt du, der Elia später, der hat etwas gelernt, nachdem er gelernt hat, zuerst für mich, hat er sogar den Jungen, als der mal einen Hitzschlag gekriegt hat oder Sonnenstich bekommen hat, kann er sogar zum Leben erwecken. Er legt sich auf den Jungen und beatmet ihn wieder. Verstehst du? Er kann plötzlich dienen, weil er Kraft bekommen hat, weil ihm zuerst gedient wurde. Viele Menschen möchten der ganzen Welt helfen, der Familie helfen, aber die sind nicht in der Lage, sich selber zu helfen. Hilf dir selbst, und dann wird Gott auch dir helfen. Ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße, hat der verlorene Junge gesagt. Ich möchte nur noch dein Tagelöhner sein. Papa sagt, nein, hör doch auf. Du bist mein Sohn und du bleibst. Dieser Junge war tot und ist wieder lebendig geworden. Der Vater liebt seine Söhne und er gibt ihnen, was sie begehren. Bei beiden. Verstehst du etwas? Es gibt was du begehren solltest, was du wieder Gott aussprechen solltest. Vati, gib mir das Gebirge, gib mir die Wasserquellen. Gott gibt dir, worauf du Lust und Appetit hast. Aber du musst Lust und Appetit haben. Und der Sehnsucht danach. Der Teufel will, dass du unglücklich bist, unzufrieden bist, traurig bist, dein Herz leer bleibt und dass dir der Boden unter den Füßen verschwindet, dass du nichts mehr vom Leben erwartest, dass du andere beneidest. Ja, die werden gesegnet und ich nicht. Oder dass du auf andere neidisch wirst und denen nichts mehr gönnst. Warum mir nicht? Der Teufel will, dass du ohne Hoffnung bist, bitter bist, zornig bist. Und Gott erlaubt, dass du Selbstzweifel bekommst an dir selber und sagst, bin ich so schlecht? Bin ich aus der Gnade gefallen? Weißt du, der Teufel will, dass du voller Schuldgefühle rumläufst. Ich bete zu wenig, ich glaube zu wenig, ich gebe zu wenig, ich was weiß ich. Alles, was Gott segnet, das zerbricht er. Denk an die 5 Brote. Die werden zerbrochen und die werden ausgeteilt. Und da sind Tausende satt. Du kannst kein Segen sein in dieser Welt, wenn du nicht zerbrochen bist. Dein Brötchen muss gebrochen werden und da werden Tausende satt. Weißt du, was das heißt? Du bist nicht mehr allein. Du zerbrichst das alles. Gott kann das, was du nicht mehr gut machen kannst, was nicht mehr in Ordnung ist, das kann er wieder neu kitten und Tausende werden satt und 12 Körbe sind übrig geblieben, nachdem der Zerbruch da war. Viele wundern sich, warum werde ich nicht gesegnet? Lass dein Leben zerbrechen, von Gott aber, durch Jesu Hände. Nicht durch Petrus seine Hände, nicht durch die Hände der Apostel, durch Jesu Hände. Er zerbrach das Brot und teilte aus. Und lass dich nicht von Menschen zerbrechen. Verstehst du, kommen oder Seelsorger, die beraten dich dann. Lass dich zerbrechen. Nein, Gott will sein Werk an dir tun. Und er macht eine gründliche Sache, eine ganze Sache. Sonst stirbst du im Broken Heart Syndrom. Weißt du, da wirst du mit diesen Schicksalsschlägen nicht mehr fertig. Du brauchst eine göttliche Bewältigungsstrategie in deinem Leben. Er zerbricht und er heilt und verbindet und stellt mich wieder her. Und er wird den glimmenden Doch nicht auslöschen, aus geknickter Rohr wird er nicht zerbrechen. Glaub mir das. Gott weiß, wie weit du dich dehnen kannst. Wie weit er mit dir gehen kann. Er weiß das. Und weißt du, wenn du das machst oder andere machen lässt, knick mich, weißt du, die brechen dir das Rückgrat. Du brauchst keine Masseure. Der Heilige Geist ist dein Helfer und dein Tröster. Wer Gott persönlich kennt, der verzweifelt nicht mehr. Der gibt sich selbst nicht mehr auf. Der weiß also, ich bieg mich, aber ich werde nicht zum Fenster rausfallen. Psalm 34, Vers 17 und folgende Verse. Ich will nur mit euch ganz schnell das durchgehen. Weißt du, Gott lässt nicht zu, dass du verloren gehst. Gott wird nicht zulassen, denn du bist sein Kind. Er liebt dich. Du hast Ja zu ihm gesagt. Er hat Ja zu dir gesagt. Durch die Taufe hast du einen Bund mit Gott geschlossen. Und er geht eine ganze Sache. Auch wenn es noch so schmerzlich ist. Und wenn es von Skalpell zu Skalpell geht. Psalm 34. Alle jedoch, die Böses tun, werden seinen Zorn spüren, also Gottes Zorn. Er sorgt dafür, dass niemand mehr an sie denkt, sobald sie gestorben sind. Wenn aber aufrichtige Menschen zu ihm rufen, hört er sie und rettet sie aus der Not. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet jeden, der alle Hoffnung verloren hat. Das ist Zerbruch. Alle Hoffnung. Ganze Geld zu den Ärzten getragen, wie diese blutflüssige Frau. Hab alles gemacht, mein ganzes Geld verpulvert, nur für die Medikamente und hat's nichts gebracht. Und dann, wenn ich nur könnte, den Saum seines Kleides berühren, werde ich heil. Und dann berührt sie Jesus, ohne Geld und ohne Medikamente und ohne Ärzte und wird geheilt im selben Augenblick. Der Herr ist denen nahe, hört zu, die verzweifelt sind. Ich kann nicht mehr. Und es ist gut, dass du verzweifelt bist. Gott segne dich. Verstehst? Es ist kein Verbrechen, verzweifelt zu sein. Und rettet jeden, der alle Hoffnung verloren hat. Zwar bleibt auch dem, der treu zu Gott steht, Schmerz und Leid nicht erspart. Doch aus allem dem befreit der Herr. Dir bleibt nichts erspart, aber der Herr befreit dich. Vor schweren Schaden bewahrt er ihn, dass keine Knochen gebrochen werden. Wer Böses tut, der bringt seine Bosheit, um. Und wer den Aufrichtigen hasst, muss die Folgen tragen. Doch der Herr erlöst alle, die ihm von Herzen dienen. Der Herr erlöst, und glaub mir, der Herr wird im richtigen Moment dich erlösen. Jetzt ist genug. Jetzt reicht's. Bis hierher, und hier sollen sich die Wellen legen. Weißt du, manchmal sind die Wellen noch nicht groß genug, dass die über dein Leben hinweg schwappen. Manchmal denke ich, oh lieber Gott, was muss noch kommen? Aber sei getrost, der Herr weiß, was er einem auflegen kann. Und das Erstaunliche, das Große dabei ist, und er hilft ihm, die Last zu tragen. Das ist unser Gott. Dass ich immer wieder aufstehe, Mensch, ich weiß nicht. Eigentlich sollte ich schon längst tot sein. Ich sollte schon längst ausgedient haben. Aber der Herr schenkt jeden Tag frisch unsere Gnade, seine Gnade. Doch der Herr erlöst alle, die ihm vom Herzen dienen. Und niemand, der bei ihm Zuflucht sucht, muss sein Strafgericht fürchten. Weißt du, das, was du durchmachst, ist kein Strafgericht, sondern Gnade. Züchtigung. Weißt du, das ist, Gott erzieht dich, dass du stramm bist. Es verbleibt auch dem nichts erspart, aber das ist kein Strafgericht. Geschwister, wir müssen aufhören mit diesem blöden Denken, guck mal, was der alles verbrochen hat, dass der das alles durchmachen muss, wie viele Schläge der kriegt, das sind keine Schläge. Weißt du, die schwierigen Dinge sind Streicheleinheiten Gottes. Klingt komisch, verstehst nicht? Gott hört dein Gebet, Gott hört dein gebrochenes Herz. Ich habe niemanden mehr. Aber weißt du, was Gott erreichen will? Er will dein Steinherz wegnehmen und dir ein fleischernes Herz geben. Mitfühlendes Herz, ein fühlbares Herz, dass du spürst. Steine spüren nichts, Steine empfinden nichts. Und Gott hört diesen zerschlagenen Geist und dann zerbricht dieses Steinherz, diese Schale. Die hat sich so die ist so verstockt und so hart geworden. Zwar bleibt auch dem, der treu Gott, zu Gott steht, Schmerz und Leid nicht erspart. Doch aus all dem befreit der Herr. Plötzlich wird der Stein gesprengt und das fleischende Herz beginnt zu pulsieren, zu arbeiten, zu schlagen. Dem Christen bleibt nichts erspart, aber er wird verschont, dass ihm keine Knochen gebrochen werden. So wie Jesus, seine Knochen wurden nicht gebrochen. Doch Gott gibt ihm eine andere Haltung dann in diesem Moment, dass er plötzlich stehen kann, stark sein kann, eine andere Einstellung, das fleischende Herz, andere Gedanken, andere Auffassung, andere Sichtweise. Und dann mir zuerst den Kuchen bringen, mir zuerst. Weißt du, das ist nicht Stolz. Viele Menschen denken, das ist Stolz. Nein, Christen müssen lernen, auch selbstbewusst werden, von Gott geliebt zu werden. Wenn du von Gott geliebt bist, bist du ein Königskind. Priester und Prophet. Eines der Hauptmerkmale eines erlösten Kindes Gottes ist, dass er ein Erstgeborener ist. Zuerst für mich. Die meisten haben nicht begriffen, was Erstgeburt ist. Ja, unter Fernen liefen, ich kriege auch noch was vom lieben Gott. Nein, mir zuerst. Ich bin der Erstgeborene. Bei meinen Geschwistern, wir waren 8 Kinder, bei meinen Geschwistern, ich habe immer die ersten Kleider gekriegt. Die haben nachher meine Kleider abgetragen. Aber ich habe zuerst gekriegt. Und das ist Erstgeburt. Du kriegst zuerst. Du kriegst zuerst die Segnungen. Für dich zuerst. Weil du der Erstgeborene bist. Christen bleibt nicht erspart. Aber du bist ein Erstgeborener. Back mir zuerst den Kuchen. Und die anderen kriegen das auch. Wenn die Erstgeburt gesegnet ist, die Erstgeburt befriedigt ist, ist alles andere auch gesegnet. Die erste Ernte. Römer 1, Vers 16. Die erste Ernte, wenn die gesegnet ist, ist die ganze Ernte gesegnet. So, das ist die göttliche Bewältigungsstrategie. Stell dich vor Gott und sag ihm, was dein Problem ist. Lass deine Emotionen freien Lauf. Weine. Petrus weinte bitterlich. Das war seine Rettung. Judas hat nicht geweint. Der diskutiert, argumentiert und kommentiert. Hätte man das Geld jetzt das gemacht und so weiter. Ich will das mit diesem Geld nichts mehr zu tun haben. Ich habe unschuldiges Blut vergossen. Weißt du, der redet. Der hat nicht geweint. Wenn Judas geweint hätte, wäre er auch Jesus begegnet. Aber er hat nicht geweint. Gott begegnet nur Menschen, die weinen können. Petrus weinte bitterlich. Oh Gott, mein Gott. Er hat Trauerarbeit gemacht. Und wenn wir Trauerarbeit nicht machen, egal was es ist, und wenn ich so die Beerdigung gehalten habe, versuche immer wieder mit den Leuten Trauerarbeit zu machen. Es ist so wichtig, die Trauerarbeit, dass die Leute weinen. Ich sage, wein doch. Wenn du nicht weinst, wirst du dein Leben lang hadern, zornig sein, wütend sein, was auch immer ist. Weine, weine über dich selber, weine. Weißt du, dann kommen lauter Vorwürfe. Warum hätte ich bloß ihm mehr gedient, ihm ein bisschen mehr gefragt oder was weiß ich? Vergiss deine ganzen Argumente, du hast nichts getan, hast versagt. Aber wein dich aus jetzt, wein dich vor Gott aus. Du musst nicht öffentlich auf der Straße plärren, aber zu Hause wein dich vollkommen aus. Lukas 23, Vers 28, Jesus hat sich bei der Kreuzigung, die Leute haben geplärrt und geweint, oh, mein Heiland wird gekreuzigt jetzt. Und dann sagt er, ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und eure Kinder. Weint über euch selbst. Weißt du, und das ist der Bruch, über dich selber weinen, über selbst klagen, über selbst traurig sein. Du darfst ruhig weinen, Bruder, Schwester, das ist so wichtig. Über dich selber mal, dann musst du nachher nicht mehr so viel arbeiten an dir. Wein bitterlich. Petrus hat sich bitterlich ausgeweint. Und dann konnte er sagen, hör mal, schau mir in die Augen. Ich bin auch so ein Mensch wie du und ich. Steh auf im Namen Jesu und wandle. Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das, was ich erlebt habe, da war Gold in seinem Herzen drin. Und diese Augen waren klar. Die waren ausgeweint. Tränen, das ist der Ausdruck der Seele. Ein Mann weint nicht, ein deutscher Mann schon gar nicht. Verstehst? Nein, weint über euch, ihr Töchter Jerusalems. Du darfst ruhig weinen, tu das aber nicht in der Öffentlichkeit. Das muss nicht jeder wissen. Das geht auch niemand was an, wie es um dein Herz steht. Aber Gott soll in der Kammer sehen und miterleben. Beweine dich, sei traurig über dich selbst. Ich wollte Jesus verteidigen und ich habe es ihm nicht geschafft. Das ist Zerbruch. Weine, dass du Zeugnis geben wolltest und du konntest nicht. Dass du was für Gott geben wolltest, für das Reich Gottes und kannst nicht geben und konntest nicht geben und hast lieber vernascht das Geld oder verlebt. Wein, sei traurig. Das hätte ich was getan. Jesaja 57, Vers 18. Ihre Wege habe ich gesehen. Über Israel spricht Gott. Sei traurig über dich selbst. Aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben. Weine. Und wie heißt es einmal, und denen, die Leid tragen, ich werde ihnen Trost geben. Oder Matthäus 5, Vers 4, selig sind die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und du wirst nie den Tröster erleben, wenn du nicht Leid getragen hast. Und der Heilige Geist ist es, der aufdeckt und zudeckt. Die da Leid tragen. Nicht über die verlorene Welt, über sich selber. Schäme dich nicht deiner Niedergeschlagenheit, deiner Anfechtung, deiner Versuchung. Satan schlägt mich mit Fäusten. Denk an Paulus, verstehst? Dafür ist Gott da und will dich heilen. Und dann sagt er, Bruder, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist, wie Gott einen tröstet. Er nimmt das nicht weg. Aber er gibt Kraft in der Situation. Du bist allein auf Gott angelegt. Gott ist deine Zuflucht, deine Burg. Vor ihm musst du nichts unterdrücken. Vor Menschen. Ich werde vor Menschen nicht weinen. Aber auch nicht nötig. Aber vor Gott werde ich heulen wie ein Schoßhund. Werde ich plärren und sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil Gott versteht einen. Menschen verstehen einen nicht. Die lachen, die geben höchstens noch ein Taschentuch, aber mehr nicht. Die verstehen dich nicht. Und das verlängert noch deine Trauerarbeit und Trauerzeit und verschlimmert noch die Situation. Hast gesehen, wie der plärrt. Der kann gar nicht mehr in die Augen gucken, aus den Augen gucken, alles geschwollen. Weine bitterlich wie Petrus. Und das ist, wie deine Gedanken aufgearbeitet werden. Tränen kommen aus Liebe und aus dem Herzen. Dort kommen die Tränen. Geh vor Gott, sei offen und ehrlich und gib deinem Gefühl einen vollen Raum. Wir Christen müssen lernen eines, dass wir unsere Gefühle vor Gott ausbreiten. David hat sein Herz vor Gott ausgeschüttet, hat geweint, bis es nicht einmal mehr Saft in den Knochen hatte. Sag ihm, was für schwere Zeit du da durchmachst. Fleisch und Blut muss das nicht wissen, der Herr muss es wissen, dass du durch die Hölle durch musst. Wie macht man das? Weißt du, ich möchte Christen Rat geben. Ich habe schon viel Rat gegeben. Manche tun es und denen geht's gut und die nicht tun, denen geht's nicht gut. Aber ich möchte einen Rat geben. Weißt du, es ist gut, wenn du einen Partner, lieben Menschen hast, einen ganz lieben Menschen. Du kannst nicht jedem Menschen das erzählen, was dein Herz bedrückt. Das ist Perlen vor die Säue werfen. Die werden es ausschlachten zu gegebener Zeit. Wer weiß noch, ja, was willst denn du? Die schlachten es aus. Aber wenn du niemand hast und es gibt technische Möglichkeiten, nimm ein Diktiergerät und sag deine Traurigkeit vor Gott, diese Gedanken. Oder am besten, du bringst es zu Papier. Leg dir ein Tagebuch an. Das, was dich ärgert, was dich fertig macht, was dich traurig macht. Schreib diese Gedanken auf, nacheinander. Und dann bring es vor dem Herrn. Weißt du, die Juden haben die Klagemauer. Und die beten an der Klagemauer, da stehst du da. Wir haben auch dort ein paar Mal gebetet. Und dann nimmst du dein Zettelchen, was du in Gebetsanliegen hast, wo du darüber traurig bist, nimmst dein Zettelchen und steckst in die Ritzen. Die Klagemauer hat so viele Ritzen. Und da kannst du dein Gebet und dein Anliegen in die Ritze stecken. Und du brauchst auch so eine Klagemauer, Bruder, Schwester, wo du deine Not an der Mauer abgibst. Du kommst durch die Mauer nicht durch, aber du gibst an der Mauer ab. Und lass deinen Kummer dort an der Klagemauer Gottes. Und hab eine Klagemauer. Wir haben hier so einen Kasten. Das geht auch niemand an, was hier drin ist. Verstehst du? Aber hier kannst du Gebete reinstecken und hier sind Gebete und kannst du einfach reinstecken, zumachen, Deckel, das ist bei Gott abgegeben, steht unter dem Kreuz. Ganz einfache Lösung. Und das kannst du jeden Tag machen, wenn du in den Gottesdienst kommst, du bist nicht drüber hinweggekommen, das geht nicht. Und wenn es nachher voll ist, das verbrennen wir dann und lassen zum lieben Gott gehen. Verstehst du? Und drüben in der Kirche habe ich das dann zum Kirchturm hochgetragen, unterm Kreuz. Ja, ob es noch da ist, weiß ich nicht, aber es ist bei Gott. Wir haben es Gott abgegeben. Geschwister, das will gelernt sein, Gott abzugeben, seinen Kummer loszuwerden. Ist gebrochen. Und im Bekennen liegt eine große Macht. Und du musst bekennen. Und was du bekannt hast, darüber hat der Teufel keine Kraft mehr, hat keine Macht mehr, hat nichts mehr zu sagen, hat keine Autorität mehr. Die Tyrannen haben Angst vor Öffentlichkeit, dass es bekannt wird, dass es rauskommt. Und das kommt raus. Verstehst du, es raus aus dir und du hast Gott abgegeben. Bekennen ist der Schlüssel. Es macht keinen Sinn zu verschweigen, zu verheimlichen. Die Deutschen sind so Spezialisten mit Verheimlichen. Das kann ich niemand sagen. Und das ist ein Problem, dass du niemand sagen kannst. Und deshalb hat der Teufel am Schlawittchen. Und deshalb macht er dich fertig. Schreib alle deine traurigen Gedanken in dein Tagebuch. Mach das. Leg das mal so an. Das ist deine Klagemauer zu Hause. Und du wirst dich gleich besser fühlen. Richard Wurmbrand hatte gesagt, ich schreibe Bücher. Ich muss Bücher schreiben, verfolgt für Jesus oder gefoltert für Jesus oder wie das erste Buch hieß. Und jemand hat gefragt, warum schreibst du Bücher? Er sagt, ich muss mich freischreiben. Du musst dich freischreiben von deinem Leiden, von deinem Kummer. Und er hat sehr viel gelitten. Seine Frau hat mir erzählt, als er dann in Norwegen war, aus dem rumänischen Gefängnis freigekauft wurde, da stand nachts im Bett und schrie. Bis er angefangen hat, sich frei zu schreiben. Die Leute haben nicht verstanden. Und die Leute werden dich nicht verstehen, bis du anfängst, dich frei zu sprechen, frei zu schwimmen, bis du den Boden unter die Füße verlierst. Du wirst dich besser fühlen. Es ist in Ordnung, dir und den Menschen, dass sie dir das Vertrauen entziehen und dass du denen das Vertrauen entziehst und sagst, ich kann denen nicht vertrauen, ich weiß gar nicht, ob es bei denen weitergehen wird. Aber sei Gott gegenüber ehrlich. Übertrage ihnen deine Trauer. Und nicht in den sozialen Medien, dein Facebook. Manche Leute sind blöd. Und mit Blödheit, weißt du, die plaudern alles aus. Oder dann Sat.1 Fernsehen, und dann plaudern sie öffentlich, was da in Familien passiert und wie so Gericht halten und. Ist Schweinerei. Das ist Seelenstrip ist. Und die können nicht mehr einkaufen gehen am Schluss. Leute, wir sollen Gott sagen, unsere Schwächen, Gott bringen unsere Schwächen und sonst niemand. Die nützen deine Gefühle früher oder später aus und du wirst bitter bereuen. In die Klagemauer. Und dann kommt der Priester ab und zu mal und putzt die Mauer wieder Platz für die anderen zu machen. Oder der Rabbi. Bitte Gott, und jetzt ist noch ein anderes, und bitte Gott dabei, während du so aufschreibst, dass er die alten Erinnerungen, alten Erlebnisse, alten Kummer von dir wegnimmt und dir vergessen hilft, so ein Blackout. Weißt du, dann sagst du, da war mal was, aber ich weiß nicht mehr genau, was da war. Aber da war was. Und es ist okay. Gewinne Abstand von deiner Vergangenheit. Und das ist, warum Gott uns zerbrechen lässt. Dass wir es vergessen. Weißt du, der Zerbruch ist auch ganz arg wichtig. Meide alle alten Kontakte, alten Beziehungen von früher. Sie bringen dir nichts. Sie brechen wieder dein Herz von vorne. Deshalb suche nicht die alten Kontakte von früher. Einfach was Neues. Brenn, zünd die Schiffe an, die dich über den Kanal gebracht haben und sagt, es gibt kein Zurück mehr. Ich will auch nicht mehr zurück. Ich will nicht mehr nochmals dieses Elend durchmachen. Deshalb, ich spreche auch nicht mehr drüber. Was ich durchlebt habe, habe ich durchlebt. Ich weiß, was ich erlebt habe. Und das hat mir gereicht. Habe die Nase voll. Gott hat es mir vergeben. Der Herr hat es mir geholfen. Aber ich gehe jetzt weiter. Geschwister, es ist so wichtig. Eine konsequente Trennung für meine Heilung. Ich muss mich von den schlechten, negativen Erlebnissen lösen. Du kannst später mit Gottes Hilfe vielleicht, wenn Gott die Brücke baut, was da passiert ist, dass du wieder dorthin gehst, wie Jakob und Esau. Dass du wieder mal hingehst, oder Josef und seine Brüder. Dass wieder die Brücke entsteht, aber nach 20 Jahren vielleicht. Das kann sein. Aber wenn du das eigenmächtig machst, dann wirst du schön verprügelt und kommst mit blauen Flecken nach Hause. Weißt du, an deine Enttäuschung kannst du erst nur rangehen, wenn Gott das zulässt, wenn die Wellen sich gelegt haben, wenn der Sturm vorbei ist. Lass mal 20 Jahre vergehen. So lange braucht es meistens, bis ein gebrochenes Herz geheilt wird. Weißt du, du musst die Dinge aufarbeiten und es geht schrittweise, Zug um Zug. Du bist nicht auf einmal zerbrochen worden, da gab es nur einen Schlag nach dem anderen. Und deine Belastung ist nicht von heute auf morgen gekommen. Das ist ein Prozess gewesen, bis es gekommen ist. Aber jetzt arbeite mit Gottes Hilfe auf, Stück für Stück. Damals warst du blind, hast nicht gemerkt, wie das plötzlich war. Und jetzt müsst du den Knäuel von vorne, ganz von vorne wieder entwirren und aufrollen. Dein Leben wieder neu bewerten, wieder neu einstufen. Aha, das kommt hierhin, das kommt da und das kommt dort. Du musst mit den Verlusten und Enttäuschungen fertig werden, sie wieder ausgleichen und dann mit den Augen der Ewigkeit sehen, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Auch das. Weißt du, der geliebte Mensch ist durch nichts zu ersetzen. Und deshalb ist es so ein wichtiger Akt, sich damit abfinden. Es kann auch Tier sein. Ich werde nie vergessen, da haben wir drüben jemanden gehabt in der Kirche, dem ist sein Hund gestorben. So ein kleines Hündchen, was der geheult hat, ein Mann, weil der hat nicht mehr gegessen, hat abgenommen, ist fast krank geworden, weil sein Hund gestorben ist. Weißt du, wenn es was Liebes von dir genommen wird, was Liebes von dir weggeht oder was auch immer ist, weißt du, du kannst beten, aber du musst irgendwo dann einen Punkt machen nach diesem allem. Ich habe gesagt, so, jetzt ist langsam, Bruder, Schluss und ja, ich kann mich nicht mehr lösen. Ich habe gesagt, weißt du was, du kaufst dir einen neuen Hund. Jetzt ist die Trauerzeit vorbei und jetzt fängst du wieder von vorne an. Was ist was Neues? Und dann fiel mir die Geschichte mit David, als das Kind im Sterben lag von der Bathsheba, das erste Kind vor Salomo, hat er gebetet, geweint, oh Gott, vergib mir, ich habe Fehler gemacht, hätte ich das nicht getan, der Junge würde leben. Der hat sich so sein Herz vor Gott ausgeschüttet, bis er keine Tränen mehr hatte. Lies mal die Psalmen. Und als er gemerkt hat, hier ist nichts mehr zu machen, Punkt machen, und jetzt raffe ich mich auf und gehe weiter. Die Sache ist passiert. Mit den Verlusten muss ich leben. Mit den Dingen, die Dinge können wir nicht mehr verändern. Wir können nicht mehr anders machen. Jetzt mache ich einen Punkt darunter und jetzt stehe ich wieder auf. Und dann wusch er und war er wieder fröhlich und hat wieder sein Leben gelebt. Und wir müssen lernen, auch Dinge austrauern. Und wenn dann soweit ist, nichts mehr zu ändern ist, was du nicht mehr ändern kannst, musst du nicht mehr erzwingen. Du kannst den Jungen nicht mehr ins Leben zurückrufen. Was tot ist, ist tot. Auch wenn du nur David heißt und Moses heißt und wer du auch immer heißen mögest. Du kannst es nicht mehr. Das ist Gottes Sache. Ich werde nie vergessen, hier in Virchow ruft mich jemand an, oder eine Familie. Pastor, du musst kommen, unser Kind ist gestorben, ihn aufzuwecken. Du glaubst doch an Totenauferstehung. Ich habe gesagt, ja, ich glaube auch an Totenauferstehung, aber erst am jüngsten Tag. Weil jetzt, was tot ist, ist tot. Und wer weiß, warum Gott das genommen hat. Es wäre vielleicht ein Bandit geworden. Und das muss so kommen, bevor noch in den Kühlraum geschoben wird. Wir können noch, wir halten das Kind so lange noch, komm und weck das auf. Ich würde es tun, wenn Gott es mir sagen würde. Aber ich werde nie was machen, da blamiere ich doch nicht. Und ich weiß, wir haben die Autorität, auch Tote aufzuwecken. Und das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt in meinem Dienst. Aber Gott muss es gesagt haben. Ich werde nie vergessen, da komme ich ins Krankenhaus, da liegt einer schon im Koma. Die Ärzte stehen und versuchen alles im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Versuchen alles Mögliche. Und dann habe ich gedacht, und ich will zu dem Bruder hin. Ein Autounfall. Da ist jemand, er hat grün gehabt und jemand bei rot durchgefahren. Ich gehe hin und ich wollte wenigstens noch ein Gebet sprechen. Er war im Koma, aber nicht mehr im Leben. Da gehe ich rein und sage ich, Emanuel, leg nur die Hand, mach die Augen auf und sagt, Johannes, wie bist du reingekommen? Und dann sagte mir, draußen sind drei Männer, die wollen dich mit weißen Kitteln, die wollen dich nicht reinlassen. Der hat alles gesehen. Und dann sagte er, wo seine Frau ist, sie war im anderen Krankenhaus. Sagt er, die ist nicht hier, aber der ist die Nase abgerissen bei dem Unfall. Und sagte, sie ist eingepackt wie eine Mumie, nur die Nase guckt raus. Genau das Gegenteil. Und da hat er mir das alles erzählt. Und dann sage ich, ich wollte nur einfach, ich habe gesagt, ich möchte wenigstens rein und das wenigstens die letzte Ölung dem Mann geben. So, und weißt du, das passiert. Aber Gott muss es einem sagen. Nicht im Fleisch. Nicht im Fleisch. Also, du musst dich abfinden manchmal mit dem Schicksal. Und Gott hat so viel Wunder an diesem Ehepaar getan. Die Frau war schwanger, ein gesundes Kind zur Welt gebracht, trotz dem schweren Unfall. Wir müssen aber lernen, mit dem Schicksal uns abzufinden, egal was es ist. Bitte Gott, dass er dich am Leben lässt, auch mit einem gebrochenen Herzen, damit du nicht so dahin vegetieren musst, aber bitte Gott um Kraft. Stell dich Gott. David betet im Psalm 31, Vers 13, ich bin vergessen in ihren Herzen, also wie ein Toter, ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Er kam sich so wirklich blöd vor. Ich bin wie Toter. Aber Gott, ich kann mich mit dir abfinden jetzt. Ich weiß, ich finde mich mit dieser Situation ab. Auch was jetzt alles passiert ist in meinem Leben, ich finde mich damit ab. Er haderte nicht mit seinem Schicksal. David ist einer der zerbrochensten Männer im Alten Testament, in der ganzen Bibel wahrscheinlich. Weißt du, David war gar nichts. Er wurde zerbrochen. Da war die Salbung gar nicht eingeladen. So nutzloser Nachzögling. Da soll zu den Schafen gehen, dort auf der Weide, dort ist er gut aufgehoben. Du siehst, David wurde immer abgelehnt, 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 abgelehnt. Das ist Zerbruch. Wenn du überall an allen Ecken abgelehnt wirst, 8 Söhne hat der Jesse, aber was soll der jetzt noch? Weißt du, Man dachte, nirgendwo kann ich ihn gebrauchen. Und das, weil er so abgelehnt war, das trieb ihn zu Gott. Das ist Zerbruch. David war der zerbrochenste Mensch überhaupt, aber er wurde zu Gott getrieben. Je zerbrochener wir sind, umso mehr kann Gott mit uns anfangen. Nicht zuerst, erst nachher. Als er dann als König gesalbt wurde, trieb er sich nur noch in kalte Höhlen. Musste sich verstecken vor Saul, wurde gejagt wie ein Kaninchen oder wie ein Hund. Später wurde sogar ein ganzes Jahr lang von seinem Sohn Absalom gejagt. Du siehst also, was der David war, zerbrochener Mann. Wurde angelogen, verraten, verlassen. Und seine besten Freunde wurden nachher seine größten Feinde. Das ist Zerbruch. Deine besten Freunde wären deine größten Feinde, denen du am meisten gedient hast. Und was ist aus David geworden? Ein begnadigter König, ein geistlicher Mensch, ein sehr sensibler Mensch, der Psalmen schreiben kann. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wandelte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Ein starker geistlicher Führer, eine einflussreiche Persönlichkeit. Durch den Zerbruch ist das alles geworden. Also ich möchte nicht nur in der Haut von David stecken und gesteckt haben. Was der alles durchmachen musste, der Junge. Er wurde sogar der Vorfahre von Jesus. Unsere Zerbrochenheit ist sein Werk Gottes. Er war in der Hand Gottes, er wusste, der Herr ist mein Hirte. Gott wird nicht zulassen, dass ich umkomme. Meine Knochen werden nicht gebrochen. Weißt du, und er ist von Gott leer geworden. Wenn Gott mich nicht segnet, oh, ich werde nicht in der Rüstung Sauls gehen, ich werde in der Rüstung gehen, wie Gott mich berufen hat. Unwürdig, arm, klein, unnütz, unbrauchbar. Das war David. wertlos für diese Welt, aber nützlich fürs Reich Gottes. Wenn wir von allen abgelehnt werden, von allen gemieden werden, von allen gehasst werden, von allen gejagt werden, hin und her geschubst, verspottet, kritisiert, unbrauchbar betrachtet. Was willst denn du? Du bist nur neugierig, du willst sehen, wie ein Krieg aussieht. Du warst noch nie auf dem Schlachtfeld. Sein ältester Bruder sagt ihm, du bist nur neugierig. Du musst überall deine Nase reinstecken. Aber David war befähigt, den Goliath zu erledigen. Aber die Geschwister wollten ihn gar nicht haben. Lauter Unterstellungen musst du erdulden. Das ist Zerbruch. Und trotzdem Frieden behalten. Ruhig zu bleiben. Bei der Arbeit zu bleiben, bis du von der Arbeit abgeholt wirst. Ruhe zu behalten. Mit dem Schicksal nicht hadern. Zerbrochene Menschen fallen in die Hände Gottes. Als dann mal Gericht über Israel geht, sagt er, ich möchte nicht in Menschenhände fallen. Wenn ich falle, dann am liebsten nur in Gottes Hände oder gar nicht. Nicht in Menschenhände. Zerbrochene Menschen wissen, dass sie von sich aus nichts können. Da fragt er doch dreimal den Herrn, soll er die Philister angreifen oder nicht? Wo der Herr ihm klar gesagt hat, greif sie an. Ja, von welcher Seite soll ich angreifen? Wie soll ich angreifen? Du siehst also, David fragt ständig den Herrn, weil er als Kriegsherr, der ist Kriegsherr von Jugend an, weil er gar keine Erfahrung in den ganzen Sachen hat. Nur der Herr hat Erfahrung. Das sind zerbrochene Menschen, wie Gott segnet, wie Gott sie gebraucht. Zerbrochene Menschen, die dienen nicht mehr den Programmen dieser Welt. Sie fragen den Herrn, soll ich das machen? Auch nicht, was seine Berater sagen. Er redet mit Gott. Er berät die Sachen mit Gott. Da gibt es so viele Dinge aus dem Leben David. Die Zeit reicht mir nicht, alles aufzuzählen. Aber gerade zerbrochene Menschen, sie haben ihre eigene Art aufgegeben. Und dann entwickeln sie ein Profil, ein göttliches Profil. Und sie machen nichts mehr nach adamischer Art, sondern nach göttlicher Art. Sie machen nichts mehr mechanisch, automatisch. Sie sind dazu nicht mehr in der Lage. Sie warten immer auf Befehl von oben. Und er besprach mit dem Herrn. Sie beteiligen Gott an ihrem Leben. Und das ist Lebensübergabe. Nicht nur die Hand strecken. Wer will Jesus nachfolgen? Das ist zu billig. So billig gibt es nicht. Erst wenn wir vor Gott zerbrochen sind, hat erst unsere Lebensübergabe stattgefunden. Wenn wir von Gott zerbrochen sind, mach du was jetzt, Herr. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Und nur zu zerbrochenen Menschen kennen Gott, dienen Gott, werden von Gott gebraucht und immer so eingesetzt wie Schachfiguren, wo sie am effektivsten sind. Wir haben ein schönes altes Lied. Gib mir ein Herz wie deins, voller Liebe, voller heiligen Triebe, voller Glauben, voller heiligen Geistes. Gib mir ein Herz wie deins. Bitte Gott, dass er dir ein Herz gibt, wie sein Herz ist, wie das Herz Jesu war. Und sag, Herr Jesus, ich möchte nur so sein, wie du warst. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann kannst du auch in der Gottesferne leben. Das ist für mich so groß geworden. Weißt du, da brauchst du nicht mehr den Heiligen Geist. Da brauchst du nicht mehr irgendwie so irgendwelchen Strahl oder eine Wolkensäule. Du wirst übernatürlich geführt, weil du weißt, Gott hat mich auf diesen Weg gestellt und ich bin auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ich bleibe auf dieser Autobahn, bis Gott sagt mir, verlass die Autobahn. Bis zur nächsten Kreuzung. Und an der nächsten Kreuzung werde ich neue Anweisungen von Gott bekommen. Aber manchmal, da fährst du, so wie bei meinem Navi, da heißt es, fahren Sie 150 Kilometer. Und dann, wenn ich 150 Kilometer gefahren bin, dann heißt es wieder, biegen Sie zu links oder nach rechts oder nehmen Sie die und die Straße. Und da wieder 180 Kilometer. Bis zu der nächsten großen Kreuzung. Und so ist, wie Gott uns führt. Weißt du, und dann musst du einfach auf dem Weg bleiben. Ob du was siehst oder spürst oder was auch ist, du musst diese 180, 150 Kilometer fahren bis zu der nächsten Kreuzung. Und dann an der nächsten Kreuzung kriegst du neue Anweisungen. Und das ist von oben geleitet werden. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Dann biegst du nicht zuerst ab und sagst, jetzt, nein, da mache ich nicht mehr mit. Nein, da kommst du vom Weg ab. Gott gibt mir ein Herz wie deins. Von oben geleitet. Herr, rede zu mir. Das ist mein Gebet. Und ich möchte von dir behandelt werden. Vom Chefarzt, nicht von irgendwelchen Klempner da. Vom Chefarzt. Herr, behandle du mich auf deine Art und Weise. Und Gott, ihr Lieben, behandelt uns mit Güte, Liebe und Barmherzigkeit. Er drückt uns, dass uns manchmal die Luft fast abschnürt. Aber es ist gut, Herr. Jetzt lerne ich wieder atmen. Durchatmen. Lass uns aufstehen und lass uns zum Vater reden. Wahre Weisheit kommt von Gott, wird morgen das Thema sein. Lieber Heiland, ich danke dir für deinen Heiligen Geist. Ich danke dir für deine Liebe. Und ich danke dir, dass du an uns allen arbeitest. Jeden Einzelnen hier heute Abend. Jeden, wo dein Wort jetzt gerade gehört hat. Herr, du wirkst an unseren Herzen. Nicht wie wir es wollen, wie wir es für richtig halten, wie die Menschen für richtig halten, wie die Gemeinden und Kirchen und Religionen für richtig halten, sondern dein Wille geschehe im Himmel und auch auf Erden. Herr, und wir warten, dass du uns auf den Weg stellst und dass wir dann hier, ob wir nahe oder fern sind, ob wir leben oder tot sind, wir sind des Herrn überall. Wenn wir dem Herrn gehören, gehören wir für immer dem Herrn. Herr, und jetzt findet die Lebensübergabe statt. Wenn irgendjemand da ist, der sein Leben Gott übergeben möchte, und vielleicht will er und muss er bitterlich weinen über das vergangene, ja, vergangenes Leben, was alles gewesen ist, wo er vermurkst hat. Herr Jesus, wenn jemand weint, segne ihn beim Weinen. Segne die Weinenden, die Trauernden. Du wirst sie trösten, Herr Jesus. Ich danke dir dafür, dass dein Trost sich nicht ausbleiben wird. Die Sonne wird wieder aufgehen, auch über die Tränen, über den Kummer. Und du wirst die Wunden wieder heilen durch deine Liebe und deine Gnade. Ich segne meine lieben Geschwister in Jesu Namen. Amen.